beginnt jetzt das Podium Datenschutz in Großkonzernen. Leider hat eben, also wenn Google war nicht erreichbar die letzten Stunden und Tage, hat sich eigentlich auch groß angekündigt und herzlich bedankt, an diesem Podium teilzunehmen, und wir hätten uns auch sehr darauf gefreut. Wenn jetzt Per Meyer-Dürks immer noch nicht im Raum sein sollte, ist Google wohl endgültig für heute dann aus dem Programm. Und ich übergebe an Stefan Krempel, freier Journalist, unter anderem bei Heise News Ticker, da kennt man ihn doch schon ein bisschen her, für die Moderation des Panels.
Ja, vielen Dank für die Einführung, brauche ich mich gar nicht mehr vorstellen. Aber wir haben hier zumindest zwei Mitstreiter, habe ich hier noch mit auf dem Podium. Leider fehlt uns unser dritter Mann noch, den wir natürlich auch gerne hier genauer ausgefragt hätten, wie es denn bei dem Datenschutz bei Google konkret bestellt ist. Google ist ja im Moment sehr stark in der Diskussion, vor allem wegen Street View. Aber es hätte da natürlich noch andere Ansatzpunkte zu diskutieren gegeben, wie die Log-Datenspeicherung, die IP-Adressenspeicherung und lauter schöne Sachen. Ich denke, das müssen wir jetzt eben versuchen, ein bisschen anderweitig zu überbrücken. Ich begrüße ganz herzlich zu meiner Rechten Christian Semmler. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der DMC Datenschutz Management und Consulting GmbH hier aus Köln. Er hat also ein Heimspiel heute und er berät eine ganze Reihe große Konzerne. Er ist gelernter Wirtschaftsinformatiker und beschäftigt sich unter anderem mit dem Datenschutz bei T-Systems, und er wird uns als erstes dann gleich mal so eine Einführung geben, wie es denn beim Datenschutz heutzutage in großen Konzernen so aussieht. Und zu meiner Linken begrüße ich noch ganz herzlich Herrn Norbert Varga. Er ist Datenschutzbeauftragter bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Allgemein zum Thema, es ist ja in aller Munde im Moment, deutsche Konzerne. Man fragt sich ja manchmal, ob das ein einziges Big Brother House nur noch ist. Also Lidl, Telekom und Bahn sind die großen Stichworte, die eben Schlagzeiten generieren seit einigen Monaten und fast schon Jahren. Sie stehen für eine Art ganz neues Überwachungsregime bis hinein in die Sexualleben der Beschäftigten, wie wir letzte Woche gehört haben. Minutiös wird anscheinend Protokoll geführt über Arbeits- und Lebensgewohnheiten, werden sogar Festplatten durchsucht, Gespräche belauscht und natürlich auch Verbindungsdaten durchsucht, gerade auch mit Journalisten oder mit anderen Unternehmenspartnern. Das hat dazu geführt, dass unter anderem auch Hans-Jürgen Papier, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, vor kurzem befürchtet hat, dass eine private Überwachungsgesellschaft internationalen Ausmaßes entsteht, und er sieht eben die Gefährdungen für die Privatsphäre der Bürger heute vor allem aus dem Bereich der Wirtschaft kommen, nicht mehr so sehr aus dem Staat. Herr Semmler, wie sehen Sie das? Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht während Ihrer Beratungstätigkeiten?
Ja, bevor ich dazu was sage, muss ich gleich mal das mit dem Heimspiel relativieren. Sie hören es, ich bin Bayer, insofern Wahlrheinländer, also das Heimspiel in Köln. Werden wir mal sehen, ob ich das erfolgreich bestehe. Meine Erfahrung ist, in unserer Beratungstätigkeit beraten wir ganz viele Unternehmen, von der kleinen 20-Mann-Werbeagentur bis zum Großkonzern. Meine Erfahrung ist, dass die Konzerne teilweise überfordert sind mit der Vielzahl an konträren Interessen, auch aus gesetzgeberischer Sicht, die umzusetzen sind. Auch Kontrollpflichten, das Thema Mitarbeiterscreening ist ja ganz aktuell in den Medien momentan, und dass es eben nicht immer so klar ist, wie es in den Medien dargestellt wird, dass Datenschutz und Recht im Kontext rechtlicher Überwachungsvorschriften ja irgendwo immer in der Schublade steckt. Das Problem ist eher, dass ich beobachte, dass die gesetzlichen Vorschriften in dem Kontext wenig präzise sind, wenig Vorgaben machen, wie soll ich denn das Ziel erreichen, und man hilflos erstmal drauf loslegt und dann im Nachhinein eigentlich erst merkt, dass es eine Datenschutzverletzung gegeben hat oder wie auch immer. Insofern Ja, was kann man dazu sagen? Viele Dinge, die heutzutage als Skandal bezeichnet werden, denke ich mal, ließen sich anders lösen, auch datenschutzkonform, wenn denn das Thema Datenschutz rechtzeitig berücksichtigt werden würde.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, eher zu viel an Regulierung. Vielleicht können Sie uns aber noch ein bisschen so genauere Eindrücke geben zu einzelnen Firmen. Haben Sie da so ein bisschen, Sie haben ja die Telekom, die T-Systems zumindest beraten jetzt nach wie vor die Telekom. Können Sie da so ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht auch plaudern?
Aus dem Nähkästchen nicht. Was ich machen kann, ich habe jetzt gerade spontan hier, haben wir ja gerade so besprochen, eine Präsentation aus meinem USB-Stick vorgekramt, die ein bisschen in die Richtung geht. Eigentlich wollte ich ein bisschen in eine andere Richtung gehen, weil ja Google angekündigt war heute. Insofern, wenn es erlaubt wäre, würde ich da mal im Querflug schnell drüber gehen, auch rechtzeitig wieder stoppen, dann, dass es nicht zu einseitig wird, dass der Kollege Walger auch noch zu Worte kommt.
Genau.
Insofern. Funktioniert?
Ich laufe nicht weg, ich will es mir nur mit anschauen.
Ja, das Thema Datenschutzskandale, was kann man darüber erzählen? Ich habe mal versucht, in einem anderen Kontext und deswegen bin ich jetzt auch, muss ich ein bisschen springen, auch, dass es auch auf das passt, was Sie jetzt heute erwarten. Ich habe mal versucht, für ein anderes Publikum das Thema Datenschutzskandale aus Unternehmenssicht aufzuarbeiten, im Kontext dessen, wie es eigentlich dazu kommt. Und vielleicht liefert uns diesen paar ganz gute Diskussionsansätze. Manche Dinge mit Sicherheit auch ein bisschen provokant formuliert, werden wir dann später sehen. Ja, ich habe mal zusammengetragen, die Datenschutzskandale der letzten Wochen und Monate, wen haben wir denn da so? Wir haben den Fall Lidl, ganz klar, das Thema Beobachtung durch Detektive hatten wir, das Thema Videoüberwachung bis in intimste Bereiche hinein, da kann der Kollege Walger mit Sicherheit später noch einiges aus dem Nähkästchen dazu plaudern, was da alles abgeht bei Lidl. Dann hatten wir das Thema Videoüberwachung bei Schlecker, im Prinzip die gleichen Methoden. Dann hatten wir das Thema Datenabzug bei der Telekom im Kontext auch noch der ganzen Mitarbeiterüberwachungsskandale. Zum Thema Datenabzug bei der Telekom vielleicht ganz kurz. Was ist da passiert? Da kam eine CD abhanden durch einen Mitarbeiter mit 16 Millionen Kundendatensätzen bei T-Mobile. Ja, da war natürlich der Aufruf erstmal groß. Wie kann das passieren? Die Frage ist natürlich, aus Telekom oder aus Unternehmenssicht betrachtet jetzt mal, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist natürlich in einem Unternehmen mit 160.000 Mitarbeitern aller Kontrollsysteme zum Trotz natürlich höher als bei einer Mobilcom, bei einer Freenet oder wie auch immer. Was jetzt nicht heißen soll, dass das zu rechtfertigen wäre. Das Kontrollsystem hat versagt, ganz klar. Nur die Frage ist, ist tatsächlich alles so schlecht gelaufen, wie es dargestellt wurde in Medien oder nicht? Mein ganz persönlicher subjektiver Eindruck, was jetzt gar nichts damit zu tun hat, was hier eingangs auch schon erwähnt wurde, dass ich auch einen Telekom-Hintergrund habe, sondern weil ich einfach in der Branche ganz viele Unternehmen kenne. Ich glaube, im Verhältnis zur Mitarbeiteranzahl und zur Datenanzahl macht kein anderer Telekommunikationsdienstleister so enorme Anstrengungen zum Thema Datenschutz. Ist meine subjektive Wahrnehmung. Ich stelle mich da gern anderen Meinungen. Insofern würde ich das Ganze nur insofern relativieren, was kann man denn tun? Ich meine, es war eine kriminelle Handlung von den Mitarbeitern. Da nützen ihnen die besten Kontrollsysteme im Zweifel nichts. Klar, man kann nachschärfen, man kann Eskalationsstufen einbauen, man kann die Zugriffsrechte schärfen, dass nicht einer alles kann. Gleichwohl bin ich schon der Meinung, dass man das immer im Kontext dessen betrachten sollte, was tatsächlich der Auslöser für diesen vermeintlichen Skandal war. War es ein Unternehmensversagen oder ein gezielter Verstoß wie bei Lidl und Co. oder war es ein Einzelfall durch einen Mitarbeiter, wo einfach eine kriminelle Handlung dahinter steckte, die sehr, sehr schwer durch organisatorische Mittel in den Griff zu kriegen ist. Eine ganz andere Geschichte auch bei der Telekom, das Thema Callcenter. Ganz klar, da gab es Defizite, da gibt es auch nichts schön zu reden. Da wurden die Kontrollen vernachlässigt, der Dienstleister. Das muss man sich auch mal vorstellen, in so einem Laden wie bei der Telekom, da werden mit Tausenden von Dienstleistern gearbeitet. Tja, da muss man einfach sagen, oder muss man sich die Frage stellen lassen oder gefallen lassen als Telekom, habt ihr eure Dienstleister nicht kontrolliert? Insofern haben wir da eher einen Skandal aus meiner Sicht als in dieser Sache mit diesen CDs, die bei T-Mobile abhanden gekommen sind, wo es um eine kriminelle Energie ging. Da sehe ich bei den Dienstleistern eher ein Organisationsversagen. Es wurde eben nicht kontrolliert, wie gehen die Dienstleister mit meinen Daten um. Also hier waren es Callcenter in dem Beispiel. Ja, bei der Bahn, ich glaube, da muss man auch nicht viel zu sagen, was da passiert ist. Auch hier kann man, denke ich, nachher noch darüber diskutieren, wie dort mit den Rechten von Mitarbeitern umgegangen wurde. Auch skandalöses Vorgehen, gibt es nichts zu beschönigen. Die Frage ist nur auch hier, wie wird es in den Medien dargestellt, so jetzt rein aus Unternehmenssicht mal. Ich will jetzt gar nicht in den Verdacht geraten, hier die Unternehmen verteidigen zu wollen, auch wenn es vielleicht momentan so klingt. Mein Job oder unser Job im Kontext dessen ist eher, wie kann man Interessen, und zwar legitime Interessen, die Unternehmen zweifellos haben, datenschutzkonform verfolgen. Das heißt, ist es denn tatsächlich unzulässig, dass ich Korruptionsbekämpfung mache? Können wir mal nachher darüber diskutieren. Weiß ich nicht, ob man hier so pauschal draufhauen sollte, wie es teilweise gemacht wird. Ja, analog hatten wir natürlich die Mitarbeiterüberprüfung auch bei der Telekom. Andererseits auch hier meine Meinung, ist jetzt einmal mal nur Meinungssammlung hier, der BDA ist ja auch jetzt Bundesverband der Industrie, weiß ich nicht, ob der sich schon zum Thema Datenschutz vorgetan hat, ich weiß nicht, ich habe das immer mal gelesen und habe mir gedacht, das passt doch ganz gut mal in so eine Folie rein. Was sagt denn der BDA? Unternehmen müssen ihre Daten vor unberechtigten Zugriffen schützen und für die Einhaltung der Gesetze sorgen. Na gut, das wissen wir alle. Dazu gehört die Bekämpfung von Korruption und anderen kriminellen Verhaltensweisen, die leider vereinzelt auch durch Mitarbeiter erfolgen. Ein Datenabgleich kann dazu ein durchaus notwendiges und legitimes Mittel sein. Einfach mal hier so stehen gelassen. Die Frage ist, und auch hier will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, die Ausgangssituation, die wir haben immer, wir haben widerstrebende Interessen. Wir haben Arbeitgeberinteressen, wir haben gesetzliche Pflichten in dem Kontext auch. Natürlich gibt es legitime Interessen, Informationen über Beschäftigte zu erheben. Als Arbeitgeber habe ich natürlich ein Interesse daran, ob meine Mitarbeiter ihre arbeitsvertraglichen Pflichten erfüllen oder nicht. Gleichwohl haben auch die Arbeitnehmer ein Interesse an der Richtigkeit der über sie erhobenen Daten und haben auch schutzwürdige Interessen daran, dass mit ihren Daten nicht missbräuchlich umgegangen wird. In dem Kontext natürlich auch die Betriebsräte eine ganz wichtige Rolle, die in dem Zusammenhang auch mit dem Datenschutzbeauftragten an einem Strang ziehen sollten, um solche Dinge zu verhindern. Ich überspringe ein paar Folien hier, die sehr ins Juristische jetzt gehen. Maßstab, wie auch immer, für alles Handeln durch Unternehmen mit Daten ihrer Mitarbeiter oder auch mit Daten ihrer Kunden, auch wenn uns Google jetzt leider abhanden gekommen ist, sodass ich jetzt in das Thema weniger hineingehen will, ist immer die Zweckbestimmung. Und das BDSG, das Bundesdatenschutzgesetz, sagt ganz klar, Maßstab jeglichen Datenumgangs muss die Zweckbestimmung, die ursprüngliche Zweckbestimmung der Datenerhebung sein. Das heißt mit anderen Worten, ich darf Daten immer nur zu den Zwecken erheben, verarbeiten und nutzen, zu denen sie ursprünglich erhoben wurden. Was das bedeutet, können wir vielleicht später auch nochmal darüber diskutieren. Auf der anderen Seite, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, haben wir aber auch nicht nur unternehmenseigene Interessen, sondern wir haben auch eine Reihe von gesetzlichen Pflichten, die ein Unternehmen geradezu zwingen, gewisse Daten zu erheben und zu verarbeiten und auch für Überwachungen zum Beispiel zu nutzen. Hier in der Grafik ist es mal mit Kernanforderungen, auch wenn ich jetzt gerade angemahnt wurde, das Wort darf ich nicht benutzen, jetzt habe ich es leider auf der Folie drauf, Kernanforderung Compliance, also Compliance im Sinne dessen, wie verhalte ich mich als Unternehmen richtig, wie erfülle ich alle gesetzlichen Vorgaben, damit ich als Unternehmen mir nicht vorwerfen lassen muss, ich hätte an der Stelle versagt. In dem Kontext haben wir eine ganze Reihe an Anforderungen. Hier übrigens ein schöner eine schöne Überschrift, die ich mal so, jetzt weiß, habe ich leider keine Quellenangabe hier. Ich glaube im Handelsblatt war es, wie auch immer. Bahnskandal zeigt, Compliance und Datenschutz vertragen sich nicht. Da bin ich anderer Meinung, können wir nachher mal gleich drüber diskutieren. Aber auch hier wieder ein bisschen, meiner Meinung nach, eine Sache, wo man aus Mediensicht auch ein bisschen differenzieren sollte. Ich habe mir hier überblicksartig, ohne die jetzt im Einzelnen alle nennen zu wollen, Überwachungspflichten zusammengetragen, denen sich Unternehmen eigentlich ausgesetzt sehen. Überwachungspflichten jetzt mit Innenwirkung, das heißt gegenüber den eigenen Mitarbeitern. Die lassen sich clustern in gesetzliche Pflichten, in natürlich Pflichten in Anführungszeichen, weil das Unternehmensinteresse sich selbst verfolgt. Und auch das Thema IT-Sicherheit spielt da eine ganz große Rolle, woraus diverse Überwachungen im Unternehmen resultieren. Was haben wir denn bei gesetzlichen Pflichten? Wir haben natürlich einen Haufen Anforderungen im Bereich Abrechnung und staatliche Statistiken etc. Nicht ganz so kritisch vielleicht. Dann hier schon wieder das böse Wort Compliance im Kontext verschiedener EU-Richtlinien. Wir haben EU-Antiterror-Richtlinien. Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter abgleichen gegen Antiterrorlisten. Das heißt, ich muss gucken, arbeitet bei mir ein Terrorist? Ich habe... Ja, Sie lachen da hinten, vollkommen zu Recht. Also die Frage ist auch oft, wie lässt sich das praktikabel umsetzen? Wir haben Pflicht zur Vorrats-, zur Bestandsdatenspeicherung, wir haben Geldwäschegesetze, wir müssen aus verschiedenen Anforderungen her Qualitätssicherung betreiben, wir müssen Führerscheinüberprüfung neuerdings machen. Muss ich auch erstmal genauer mir angucken neuerdings, als ich da drauf gekommen bin. Unternehmen müssen doch tatsächlich, wenn sie Flottenmanagement betreiben, mittlerweile überprüfen, ob ihre Mitarbeiter eigentlich alle noch einen gültigen Führerschein haben. Ja, wie machen sie das bei 160.000 Mitarbeitern? Wie auch immer, wir haben ein Spannungsverhältnis aus verschiedenen Anforderungen. Wir haben gesetzliche Auflagen, die auf das Unternehmen einwirken. Wir haben Aufsichtsbehörden, auch ein ganz kritisches Thema, Datenschutzaufsichtsbehörden. Könnte ich Ihnen viel zu erzählen, Datenschutzaufsichtsbehörden, ich weiß nicht, ob wir jemand hier haben, ich denke nicht, haben oft ganz eigene Ansichten zum Thema Datenschutz, auch zur Auslegung von Datenschutznormen. Eine Verhaltensweise bei Datenschutzaufsichtsbehörden, die sich zum Beispiel beobachten lässt, ist, dass Unternehmen erstmal qua Definition böse sind und unter Generalverdacht stehen, alles, was sie tun, sei falsch und erstmal nicht datenschutzkonform. Gut, kann man davon halten, was man will. Wir haben im Kontext des Ganzen natürlich diverse Sanktionsmechanismen auch, sowohl seitens gesetzlicher Vorgaben als auch die Aufsichtsbehörden natürlich. Und wenn ich jetzt ein bisschen ausgeblendet hatte erst, mit Blick auf den Kollegen Varga auch wieder, auch der Betriebsrat ist natürlich ein Stakeholder in Sachen Datenschutz in Unternehmen. Auch er kann per Betriebsvereinbarung Nutzungsbeschränkungen auferlegen, aber auch zum Beispiel die Möglichkeit zur Datennutzung für gewisse Dinge erst erschaffen. Also auch da haben wir Anforderungen, die auf das Unternehmen als derjenige, der mit den Daten umgeht, einwirken. Ja, einleitend habe ich schon mal gesagt, das Problem an der ganzen Sache ist, wir haben eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen, Dinge vorschreiben, du musst tun, du musst überwachen, du musst sicherstellen, dass deine Mitarbeiter keinen Führerschein haben, du musst sicherstellen, dass du keinen Terroristen beschäftigst, du musst sicherstellen, dass du Korruptionsbekämpfung machst. Aber wie steht eigentlich in den ganz seltensten Fällen drin? Was kann man tun? Sofern man die freie Mittelwahl hat, würde ich einmal mal, jetzt fehlen mir hier zwei Folien, sorry, ich muss mal ganz kurz springen, oder erzählen, können wir nachher in der Diskussion vielleicht klären. Der Appell, den ich an der Stelle vielleicht kurz anbringen möchte, ist, dass sofern ich die freie Mittelwahl habe, ganz oft vergessen wird, und das ist auch das, wo ich nachhaltig dafür plädiere, dass man ein datenschutzkonformes Stufenkonzept für solche Dinge entwickelt. Muss ich denn, bevor ich meine Mitarbeiter zwecks Korruptionsbekämpfung alle überwache und alle abgleiche, muss ich das denn alles personenbezogen machen? Oder kann ich nicht erstmal anonymisieren und gucken, wie viele Treffer habe ich denn und solche Dinge? Jetzt streicht der Kollege Walger sein Argument wieder von der Liste, weil ich es schon gebracht habe. Aber gut, so viel zu den gesetzlichen Pflichten. Wir haben auch Unternehmensinteressen an Datenverarbeitungen, mit Mitarbeiterdaten jetzt im Speziellen wieder. Wir haben das Thema zum Beispiel auch hochkritisch Gesundheitseingliederungs- und Integrationsmanagement. Das heißt, wie kann ich kranke Mitarbeiter wieder ins Unternehmen integrieren? Datenschutzrechtlich hochspannender Bereich, müssen Gesundheitsdaten verarbeitet werden. Wir haben das Thema Videoüberwachung im Kontext auch mit dem letzten Punkt hier Missbrauchsbekämpfung. Natürlich kann Videoüberwachung ein geeignetes Mittel sein, um Missbräuche zu bekämpfen. Die Frage ist nur, gibt es nicht erstmal sanftere Mittel, bevor ich meine Mitarbeiter unter Generalverdacht stelle? die Telefondatenerfassung, Internet, E-Mail, alles aus Unternehmenssicht möglicherweise legitim, vielleicht zur Abrechnung, wie auch immer. Können wir später mal darüber diskutieren. Aber auch hier wieder orange dargestellt, wir haben zwar hier in dem Kontext die eigenen Möglichkeiten, die Mittel zu bestimmen, solche Überwachungen, Protokollierungen oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, oder Kontrollen durchzuführen, aber die Zweckbindung. Man muss immer im Kontext schauen, in welchem Kontext, welche Zwecke habe ich die Daten erhoben und im Kontext, welche Zwecke möchte ich sie auswerten. Auch hier das Thema Transparenz, das Appell, ein möglichst datenschutzkonformes Stufenkonzept zu entwickeln. Ich überspringe wieder eine Folie. Der dritte Aspekt, aus dem Unternehmen Überwachungspflichten ausgesetzt sind, und mit dem möchte ich dann auch enden, ist das Thema IT-Sicherheit. Da sind Sie wahrscheinlich jetzt viel besser die richtigen Ansprechpartner als ich. Früher wurde ja immer argumentiert, ich muss alles Mögliche protokollieren, an der Firewall, brauche die IP-Adressen auf meinen Webservern und solcherlei Dinge. Ich lasse mir heutzutage immer sagen, dass es eigentlich gar nicht nötig ist, aber da können wir vielleicht auch später mal Input holen. Also es gibt ja auch mittlerweile die Tendenz in der Rechtsprechung zu sagen, als Webserverbetreiber darf, soll oder muss ich, will ich jetzt mal offen lassen, keine IP-Adressen mehr speichern in meinen Logfiles, in meinen Apache-Logs oder wo auch immer. Muss ich nicht. Wir haben ja auch als Bundesdatenschutzgesetz sich zum Beispiel auch die Anforderungen, gewisse Protokollierungen vorzunehmen. Wir haben die Anlage 9 zum Paragraph BDSG, die da zum Beispiel sagt, ich muss Eingabekontrollen machen. Ich muss Weitergabekontrollen machen, also diverse Protokollierungen, wer was wann zu welcher Zeit getan hat. Muss man mal im Kontext dessen vielleicht nachdenken. Speziell das Thema Telekommunikationsunternehmen wieder, trifft nach Telekommunikationsgesetz die Pflicht, eine Sicherheitskonzeption vorzuhalten. Auch in dem Kontext müssen sie sogar gewisse Dinge protokollieren und kontrollieren. Ja, das Besondere bei der Kommunikation, auch hier kann man vielleicht ganz kurz zusammenfassen, dürfte Ihnen allen kein Fremdwort sein, das Thema Fernmeldegeheimnis, das eben den Inhalt der Kommunikation und auch die Umstände schützt und vor unbefugten Zugriffen auch mit einem gesetzlichen Schutzmantel umzieht. Was Telekommunikation ist, muss ich jetzt, glaube ich, auch nicht groß erzählen in diesem Forum. In dem Kontext Privatnutzung, Telekommunikation ist auch immer so ein Schlagwort aus Datenschutzsicht. Vielleicht können wir darüber auch nachher nochmal kurz sprechen. Ergeben sich auch eine ganze Reihe an Herausforderungen für die Unternehmen. Wollen Unternehmen ihren Mitarbeitern nämlich Privatnutzung von Internet und E-Mail erlauben, werden sie nämlich zum Diensteanbieter im Sinne des Telekommunikationsgesetzes. Was sich der Gesetzgeber dabei gedacht hat, will ich jetzt mal nicht kommentieren. Die Konsequenz daraus ist, dass sehr viele Anforderungen, die an die Telekoms und Arcors und Freecoms der Welt gestellt werden, plötzlich auch für den Arbeitgeber gelten. Auf der anderen Seite bedeutet Privatnutzung aber auch, dass, ich habe das jetzt hier mal ganz kurz zusammengefasst, erhöhte Anforderungen an das Thema Datenschutz gestellt werden. Also das Fernmeldegeheimnis gilt natürlich auch in der privaten Kommunikation in den Unternehmen, was letztendlich wiederum bedeutet, nachdem Sie es nicht unterscheiden können, als Unternehmen kommunizieren Sie per E-Mail privat oder dienstlich, dass Sie eigentlich schon wieder gar nicht mehr kontrollieren, protokollieren, in Ihre E-Mails reingucken dürfen. Was machen Sie jetzt aber, wenn ein Mitarbeiter krank ist und Sie warten auf irgendein dringendes Angebot von wie auch immer, müssen in die Mailbox reinschauen? Also ganz große Herausforderungen für die Unternehmen, die man alle datenschutzkonform regeln kann, möchte ich hier mal an der Stelle sagen. Meine Praxisbeobachtung ist es aber nur, dass an das Thema Datenschutz ganz, ganz oft an letzter Stelle gedacht wird. Insofern, hier kommen die Folien, die ich vorher gebraucht hätte, würde ich folgendes Modell vorschlagen, das in Anlehnung an hier jetzt mal aus einem Forschungsbericht der Fachhochschule Düsseldorf entnommen, das aber im Prinzip die Grundprinzipien des Datenschutzes bei solchen Vorgehensweisen einfach mal zusammengefasst dargestellt hat. Und die wesentlichen Elemente im Zusammenhang solcher Mechanismen in Unternehmen, ich habe jetzt mal im Querflug sehr viele Themen angesprochen, vom Datenabgleich für Mitarbeiter bis zur Protokollierung von E-Mails und Internet bis zur Videoüberwachung. Was auch immer. Die Frage ist immer, und das sollte hier der Maßstab sein, dass man erstmal so weit wie möglich versucht, anonymisiert und pseudonymisiert mit Daten umzugehen, dass man den betrieblichen Datenschutzbeauftragten einbezieht, um entsprechend ein Datenschutzkonzept zu erstellen und eine Personalisierung eben nicht, so wie es bei der Bahn gemacht wurde, pauschal, sondern erst eben nur in Verdachtsfällen vornimmt. Ja, eine Benachrichtigung der Betroffenen steht hier weiter unten noch, ist mit Sicherheit auch ein Element zur Vertrauensbildung, seien es jetzt Mitarbeiter oder auch Kunden, wenn man entsprechend gescreent hat. Und was hier genannt ist als Stakeholder Management zur konsensorientierten Problemlösung, ja, was ist da gemeint? Ich muss schauen, wer sind die Interessenträger als Unternehmen? Und da möchte ich einfach mal auf die letzte Folie springen, die ich dazu habe, dass man einfach mal sieht, im Kontext Datenschutz, mit wem hat ein Unternehmen es eigentlich zu tun und welche Interessen müssen an der Stelle aus Datenschutzsicht befriedigt werden. Und insofern würde ich mit der Folie auch hier schließen wollen, jetzt mit meinem Querflug über die Themen aus Unternehmenssicht, die da so brennen und Einzelsachverhalte dann vielleicht bilateral diskutieren wollen, damit ich hier nicht monologisiere und kein anderer mehr zu Wort kommt.
Ja, danke. Herzlichen Dank für den Überblick schon mal. Wir haben, glaube ich, gelernt als erstes, dass man immer differenzieren muss und dass die Medien natürlich auch manches vielleicht etwas verschärft darstellen. Aber das möchte ich gleich mal als Frage weitergeben. Ja. Ist es denn tatsächlich so, dass in den genannten, wir bleiben jetzt mal vielleicht erst noch mal bei den großen Fällen, wo es also auch wirklich um Mitarbeiterüberwachung ging und nicht um die Fälle, wo Datenabflüsse stattfanden, wo irgendwelche Daten verkauft wurden oder irgendwie illegal nach draußen wanderten. Haben da die Medien tatsächlich übertrieben oder haben die Medien vielleicht nicht mal irgendwie die Spitze des Eisbergs herausgebracht?
Also ich würde ganz gerne drüben hingehen. Ich habe zwar keine Präsentation mitgebracht, weil das nicht vorgesehen war, aber ich spreche da einfach viel freier.
Eins, zwei, ja, wunderbar. Also ich möchte einfach mal ganz differenziert betrachtet an die Sache herangehen und feststellen, mit einem Zitat von Ulrich Wickert, Gauner muss man Gauner nennen. Und ich finde, dass das in der Tat eigentlich ein guter Ansatz auch für eine differenzierte Betrachtung ist. Nämlich, wenn ich an die Frage gehe, inwieweit nun Mitarbeiter nicht nur Daten im Einzelfall geklaut und haben abfließen lassen, sondern eben gezielt diese überwacht wurden, Herr Semmler, da habe ich eine andere Auffassung als Sie, weil an der Stelle ist nämlich schon mal der 88 zumindest angesprochen, Telekommunikationsgeheimnis, und der steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 206 Strafgesetzbuch und da sieht nun mal der Gesetzgeber 4 Jahre oder Geldstrafe vor. Und ich habe da überhaupt kein Verständnis für, dass sozusagen, wenn ich dann noch sehe, welche Personen hiervon betroffen waren, da haben wir es, also jeder weiß, dass ein Arzt, der die Patientendaten verrät, dass der gegen die ärztliche Schweigepflicht verstößt. Dass ein Rechtsanwalt oder ein Notar, der aus einem Streitverfahren heraus persönliche Dinge offenbart, dass der gegen seine berufliche Verschwiegenheitspflicht verstößt. Aber dass betriebliche Interessenvertretungen wie Personalräte den gleichen, die gleiche Rechtsbestimmung zu achten haben, nämlich den gleichen Paragraphen 203 Strafgesetzbuch, genauso übrigens wie Datenschutzbeauftragte, oder eben auch Betriebsräte, die allerdings nicht im StGB stehen, sondern da ist Wort- und Inhaltsgleich der 120 Betriebsverfassungsgesetz. Und wenn dann also sozusagen von diesen Menschen, die unter einem besonderen Amts- oder Berufsgeheimnis stehen, Daten ausgeforscht und dort nachspioniert wird, da muss man schlicht und ergreifend erkennen, dass es sich auch hierbei um eine strafbare Handlung handelt, die zwischen 2 und 4 Jahren eben bewährt ist. Also von daher denke ich mal, dass auch der zarte Hinweis, den wir in der Folie mit dem kleinen und dem großen Vorhängeschloss, nämlich ist etwas erlaubt oder nicht erlaubt, dass auch diese Betrachtung nicht weiterhilft. Ich weiß zwar, dass in zahlreichen juristischen Publikationen sich einige Anwälte damit aufschwingen und sagen, ja, wir müssen unterscheiden, ob erlaubt oder nicht erlaubt. Und immer dann, wenn es verboten ist, was sie dringend empfehlen, dann ist der Datenschutz viel einfacher. Alles dummes Zeug. Also wirklich schlicht und ergreifend deswegen schon dummes Zeug, weil üblicherweise die Beschäftigten sich kaum dagegen wehren können, dass nämlich personenbezogene betriebliche E-Mail-Adressen zum Beispiel eingerichtet werden. Klassischer Fall ist Vorname, Punkt, Name, @schlagmichtot.de, sage ich mal. So, und kein Mensch kann sich mit einer personenbezogenen betrieblichen E-Mail-Adresse dagegen wehren, dass er private E-Mails oder auch Spams erhält. Aber wer von Ihnen stellt sich zum Beispiel hin und gibt seinem Arbeitgeber oder sonst irgendeiner Person den Schlüssel vom Briefkasten und sagt, guck du mal rein und alles das, was du meinst, was ich nicht lesen sollte, das schmeißt du erstmal weg. Ja, macht kein Mensch. Darüber will man sozusagen selber entscheiden. Man will also auch wissen, was eigentlich reinkommt. Und wenn ich Spams nicht oder Werbung im Briefkasten nicht haben will, dann haue ich zumindest so ein Papperl drauf und dann steht dann bitte keine Werbung oder sonst irgendetwas in der Art. Also, die Frage, dass E-Mails ausspioniert und kontrolliert werden, hat ja auch, sag ich mal, an anderer Stelle schon in Europa eine besondere Beachtung erfahren. Und zwar darf ich in Erinnerung rufen, einen Fotoapparatehersteller, Nikon. Nikon in France, also in Frankreich, da sind die hergegangen und hatten E-Mails und auch private Dateien eines Beschäftigten aus dem Rechner gezogen und bei Gericht vorgelegt als Beweismittel dafür, dass, weil es verboten war, dass er privat seinen Client nutzt oder auch eben E-Mails empfängt oder versendet, wobei der E-Mail-Empfang, den zu verbieten bei personenbezogenen E-Mail-Adressen, ist sowieso etwas hirnrissig, weil es, wie gesagt, der Einzelne gar nicht verhindern kann. Dann hatten die also festgestellt, der hatte sich nicht an dieses Verbot gehalten, hatten also den guten Menschen entlassen. Und da hat dann das, ich bitte genau zuzuhören, das oberste Gericht heißt Kassationsgerichtshof, hat also nichts mit dem harten körperlichen Eingriff zu tun. Dieser Kassationsgerichtshof hat dann entschieden, dass das Persönlichkeitsrecht, nämlich nach der EU-Menschenrechtskonvention, die ja auch in Deutschland gilt, dass dieses höher einzuschätzen ist als das Verbot eines Arbeitgebers, private E-Mails zu empfangen oder private Dateien auf dem Rechner abzulegen. Die haben zwar für diese Entscheidung immerhin 7 Jahre gebraucht, bis sie dazu kamen, eine solche zu treffen, aber der Mitarbeiter, der musste dann wieder eingestellt werden. Wenn gesagt wird, es gibt gute Gründe in der Korruptionsprävention, danach zu forschen, ob vereinzelt Mitarbeiter oder aber auch, und ich denke mir mal, wenn wir die tatsächlichen Fälle von Korruption nachgehen, dann stellen wir fest, dass das in der Regel nicht nur einfache Mitarbeiter waren, sondern meistens handelt es sich dann um Personen, die in der hierarchischen Ebene etwas höher angesiedelt waren. Dann denke ich mir mal, ist dies auch eine Frage der Ordnung und des Verhaltens, also Ordnung im Betrieb und Verhalten der Beschäftigten und damit auch ist das Mitbestimmungsrecht nach dem Betriebsverfassungsgesetz angesprochen oder eben auch nach den Personalvertretungsgesetzen. Das heißt, hier wäre mit einer entsprechenden Betriebs- oder Dienstvereinbarung, die bei einer solchen Verdachtsüberprüfung zunächst mal von wirtschaftlichen Kennzahlen ausgehen könnte und nicht sozusagen sofort personenbezogen. Aber das hatten Sie auch gesagt, Herr Semmler, insoweit sind wir da deckungsgleich. Es geht in der Tat darum, dass bei Korruptionsprävention erstmal wirtschaftliche Kennzahlen analysiert werden und nicht personenbezogene einzelne Daten. Zur Frage Compliance, was Sie angesprochen haben, können wir ein kleines Quiz machen. Die Rechtsgrundlage oder wesentliche Grundlage eigentlich für den Datenschutz in Deutschland war die sogenannte Entscheidung zur Volkszählung. Erinnert sich noch jemand dran? Sicherlich. So. Weiß noch jemand, wie viele Eingaben dort abgefragt wurden? Kleine Hilfe, rund 50. Also so, ich meine, es waren 43, ist aber auch egal. Nach dieser Compliance-Bestimmung oder den Bestimmungen, die der Herr Semmler angesprochen hat, was vermuten Sie denn, wie viele gesetzliche Einzelbestimmungen für einen idealtypischen Arbeitnehmer, also egal ob Männlein, Weiblein, Bundeswehr, Zivildienst oder was auch immer, wie viele Einzelangaben ein Arbeitgeber in Deutschland zu einem Arbeitnehmer, idealtypischen Arbeitnehmer, erfassen, aufbewahren oder weitergeben muss? Was schätzen Sie? Na, kriege ich eine Zahl? Also ich verrate mal, es ist mehr als 50 auf alle Fälle. Es sind zurzeit 192. 192 Einzelangaben, für die es sozusagen schon eine gesetzliche Zweckbestimmung nach § 28 Absatz 1 Satz 2 gibt. Das war in der Folie bei der Satz 2 leider nicht zu sehen. Den 28 hatten sie zwar dargestellt, aber der Satz 2 nicht. Da heißt es nämlich, für jede Datenverarbeitung muss sozusagen zuvor, schon vor der Erhebung, der Zweck bestimmt sein. So, den haben wir in diesen 192 Fällen, haben wir den meinetwegen. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, Personalverwaltungssysteme und Erfassung betriebswirtschaftlicher Daten, zum Beispiel bei Marktführer SAP, dann kommen wir auf roundabout 40.000 Listen, nicht einzelne Datenfelder, sondern 40.000 Listen, in denen Arbeitnehmerdaten abgefragt und erfasst werden und für die es eben keine Zweckbestimmung gibt. Das heißt, der erste Fehler, der in den meisten großen Unternehmen und Verwaltungen passiert, ist, dass im Grunde genommen die gesetzliche Bestimmung zur Angabe der Zweckbestimmung gar nicht erfüllt wird. Wenn die aber nicht erfüllt wird, dann handelt es sich um eine unbefugte Datenerhebung und Verarbeitung. Und die unbefugte Datenerhebung und Verarbeitung ist im § 43 Absatz 2, meistens sind die ersten drei Hausnummern dort angesprochen, 1, 2 und 3, eine Ordnungswidrigkeit, die nach Absatz 3 im Einzelfall, und zwar nicht für den Vorgang, sondern für jeden einzelnen Betroffenen, mit 250.000 Euro Bußgeld bewährt ist. Daraus resultierte auch übrigens bei Lidl die Videoüberwachung und Erfassung der dortigen Beschäftigten. Deswegen hat der Landesdatenschutzbeauftragte Sachsen-Anhalt, weil der federführend für die ganze Veranstaltung war, dann auch 1,5 Millionen berechnet, wobei das im Grunde genommen sozusagen noch relativ wenig war, weil er den Einzelbetrag sehr niedrig angesetzt hatte. Das wäre sozusagen der Teil Ordnungswidrigkeiten. Wenn ich jetzt aber noch unterstelle, dass es betriebswirtschaftliche Interessen bei der Arbeitnehmerüberwachung gibt und damit also auch bei einer unbefugten Datenerhebung gibt, dann ist auch gleich der 44 angesprochen. Das heißt, es handelt sich um eine strafbare Handlung. Hier nach dem BDSG sind zwar nur 2 Jahre oder Geldstrafe vorgesehen, aber immerhin, es handelt sich dann um eine strafbare Handlung. Was bei Lidl die dortigen Beschäftigten leider nicht gemacht haben, trotz meiner Empfehlung in diesem Fachbereich, war, dass sie einen Schadensersatzanspruch geltend gemacht haben. Ich hatte denen dringend empfohlen, Schadensersatzansprüche geltend zu machen, und zwar nach § 7 BDSG in Verbindung mit, 823 BGB, nämlich für immaterielle Schäden. Hintergrund ist, den meisten von Ihnen ist der Herr Esser nicht unbekannt, Mannesmann. Bei Herrn Esser ist Folgendes passiert. Da hatte die Staatsanwaltschaft die deutsche Presseagentur angerufen und hat gesagt, wir ermitteln gegen Herrn Esser. Und hat anschließend erst Herrn Esser angerufen. Daraufhin rannte dessen Anwalt zum Gericht und hat gesagt, da hätten wir aber gerne wegen der Persönlichkeitsrechtsverletzung 200.000 Euro. Wird ihm wahrscheinlich, ich war nicht dabei, der Richter gesagt haben, lieber Freund oder Kollege, ein kleiner Blick ins Gesetz hilft uns weiter. Für den öffentlichen Dienst ist der Höchstschadensersatzanspruch 130.000 Euro. Also das heißt, der Anwalt hatte schon ohne Kenntnis der Rechtsgrundlage, hatte der erstmal Schadensersatz gefordert. Dann hat das Gericht ihm zugestanden, tatsächlich, ohne festzustellen, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt, einen Schadensersatzanspruch. Weiß jemand wie viel? Das Zehnfache. 10.000 Euro hat er bekommen. 10.000 Euro nur für den Dreher, dass zuerst die dpa angerufen wurde und dann er selber. Deswegen habe ich gesagt, oder den Beschäftigten empfohlen, dass sie eigentlich einen Schadensersatzanspruch geltend machen sollten. Egal wie viel man da rausgeholt hätte, mehr als bei einer Körperverletzung von 2.000 Euro wäre es allemal gewesen. Und da man bekanntlich auch in dieser Branche nicht allzu viel verdient, hätte sich das wirtschaftlich sicherlich gelohnt. Ergebnis war, sie haben es nicht gemacht, sie haben sich nicht getraut, gegen ihren Arbeitgeber einen Schadensersatzanspruch einzureichen, sodass anschließend sich auch noch Lidl hinstellt, so berichtete mir die Betriebsratsvorsitzende, und sich damit brüstet, dass Lidl ein so gutes Verhältnis zu den Beschäftigten hat, und das wäre daran erkennbar, dass ja noch niemand einen Schadensersatzanspruch geltend gemacht hat. Dazu muss man wissen, dass für die betrieblichen Interessenvertretungen, sowohl in Großkonzernen als auch in großen Verwaltungen, ob nun Bundesbehörden oder Kommunalen oder wie auch immer, gilt der sogenannte Gesetzes- und Tarifvorbehalt für den Abschluss von Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Dies gilt ausnahmsweise im Datenschutz nicht. Das bedeutet, da das Bundesdatenschutzgesetz oder die Landesdatenschutzgesetze sogenannte subsidiäres Recht sind, ist es durchaus möglich, dass weitgehende Regelungen zum Datenschutz auch für die Beschäftigten von den betrieblichen Interessenvertretungen mit den dort jeweiligen Arbeitgebern getroffen werden können. Allerdings muss man sagen, ist da das Interesse auch bei den betrieblichen Interessenvertretungen sehr unterschiedlich ausgeprägt und es ist auch sicherlich eine Frage der jeweiligen Vorkenntnisse. Auf alle Fälle ist das noch eine richtige Baustelle auch für uns als Gewerkschaften. Gut, damit will ich es dann erstmal belassen.
Ja, danke also. Wir sehen, wir haben hier auf jeden Fall kontroverse Meinungen auf dem Podium. Das ist ja schon mal begrüßenswert. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendwann eine Einigung in der Sache hin, inwiefern das erstrebenswert ist, müssen wir gleich nochmal ausdiskutieren. Jetzt hatten wir ja auch gehört von Herrn Semmler diverse Male, dass es eigentlich ein zu viel an Regulierung gibt in Unternehmen. Würden Sie das bejahen oder würden Sie eher sagen, nein, wir brauchen hier ganz klare, schärfere Datenschutzgesetze in Unternehmen und vor allem auch eine Art Arbeitnehmerdatenschutzgesetz?
Also ein zu viel an Regelungen, das kann man möglicherweise, sag ich mal, für eine Vielzahl von Rechtsbestimmungen sagen, die mit der Art der Arbeitsausführung oder dem Herstellen von Produkten oder sonst wie betroffen sind. Das entzieht sich meiner Kenntnis, da habe ich keine Ahnung von. Da möchte ich auch kein dummes Zeug zu erzählen. Was ich zum Datenschutz sagen kann, ist allerdings, dass ja nicht mal in den DAX-notierten Unternehmen ein Viertel davon über Datenschutzkonzepte verfügt. Also wenn in den größten Unternehmen es nicht mal für notwendig gehalten wird, einen Datenschutz zu regeln, oder wenn Sie sich nur mal anschauen, bei all denen, die SAP haben, wie viele Großunternehmen es gibt, bei denen sozusagen die häufigste Zugriffsberechtigung SAP All ist, ja, also dann kann man sich doch nur ja, darüber wundern, wie leichtfertig eigentlich auch im Grunde genommen nicht nur mit personenbezogenen Daten, sondern eigentlich auch mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in diesen Unternehmen eigentlich umgegangen wird. Also von daher denke ich mir mal, da gibt es nicht zu viel an Regelungen. Und zur Frage des Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes: Ich weiß zwar, dass sehr viele Kollegen, auch Wissenschaftler im gewerkschaftlichen Bereich, sagen, wir brauchen ein eigenständiges Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. Ich persönlich habe da eine etwas andere Auffassung. Und zwar meine ich, dass es notwendig ist, einen Arbeitnehmerdatenschutz zu regeln. Aber ob das nun ein eigenständiges Gesetz sein muss, da habe ich meine erheblichen Zweifel. Und zwar deshalb, wenn ich sehe, dass die Bundesrepublik im Grunde genommen 6 Jahre gebraucht hat, nach Erscheinen der EU-Richtlinie 95 bis 2001, um überhaupt das Bundesdatenschutzgesetz mit dem EU-Recht in etwa anzupassen. Also es stimmt ja noch nicht mal 100% überein. Wenn ich sehe, dass in 2 Koalitionsvereinbarungen, auch schon bei der rot-grünen Regierungskoalition, der Arbeitnehmerdatenschutz fest vereinbart war, aber wegen dringender Angelegenheiten immer wieder verschoben wurde, dann kriege ich die allergrößten Bauchschmerzen, wenn ich mir vorstelle, dass es auf einmal ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz gibt und im Zuge der sowohl gesellschaftlichen, technischen und auch rechtspolitischen Entwicklung dann möglicherweise 20, 30 oder 40 Jahre da nichts dran getan wird. Also deswegen wäre es mir lieber, den Arbeitnehmerdatenschutz eigentlich zu Bestandteil, also zu einem eigenen Buch im Bundesdatenschutzgesetz zu machen, ihn aber von der rechtspolitischen, technischen und gesellschaftlichen Entwicklung eben nicht abzukoppeln.
Was sagen Sie als Berater zu dem Thema Arbeitnehmerdatenschutzgesetz?
Ich schließe mich da zu 100% an. Ich wüsste auch nicht, was wir da regeln sollten, weil eigentlich alles geregelt ist zu dem Thema. Alles, was nämlich nicht geregelt ist, ist durch Arbeit, durch Rechtsprechung geregelt. Und natürlich gibt es immer wieder Randbereiche dazu. Die Frage ist nur, wie lässt sich sowas Komplexes wie ein Arbeitsverhältnis in ein Gesetz gießen? Also ich habe den ersten Referentenentwurf gesehen. Ich habe ihn jetzt nicht im Kopf, aber das Erste, was mir da aufgefallen ist, die Regelung, die da drin stand: Es soll erlaubt sein, Daten zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses, nur zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses, zu nutzen, zu erheben, zu nutzen, zu verarbeiten. Wenn ich sowas lese, dann denke ich mir schon, das war erstes Semester Rechtsreferendar. Was ist denn nämlich mit der Anbahnungsphase des Arbeitsverhältnisses und was ist mit der Abwicklung des Arbeitsverhältnisses? Insofern halte ich von der ganzen Diskussion einfach nichts. Punkt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Scheinbar Übereinstimmung, aber doch nicht im
Detail. Nein, also ich meine, bei denen, was es sozusagen an Vorstellungen jetzt zum Arbeitnehmerdatenschutz gibt, da wundert man sich, was alles den Titel Novellierung trägt, nicht wahr? Also wenn die FDP zum Beispiel über Arbeitnehmerdatenschutz nachdenkt, dann will die doch hinter die Richtlinie von 95 zurückfallen. Mhm. Darüber hinaus ist, wenn der Herr Semmler sagt, es ist alles geregelt oder durch Rechtsprechung entschieden: Erstens, Rechtsprechung ist sozusagen die gesellschaftlich und juristisch gefasste Meinung eines Gerichts zu einem bestimmten Sachverhalt und einem Punkt. Das heißt, dieser Sachverhalt ist nicht sozusagen jetzt auf andere Sachverhalte eins zu eins zu übertragen. Von daher kann man zwar von einer Meinung des Gerichts ausgehen, aber man kann ja nicht so tun, als wenn jetzt auf einmal die Rechtsprechung auch die Rechtsnormen oder gesetzgebende Gewalt wäre. Das heißt, hier kämen wir zu einer, hier würde sozusagen das Prinzip der Dreiteilung der Gewalt auf den Kopf gestellt. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Sachen, die nicht geregelt sind. Also ob das die Anbahnung ist, das hat Herr Semmler auch gesagt, aber wenn zum Beispiel, sag ich mal, in hohem Maße drauf geschielt wird, auch um betriebliche Interessenvertretung auszukoppeln, dass eben die Einverständniserklärung der Arbeitnehmer zu einzelnen Datenerhebungen, Verarbeitung oder Auswertung gegeben wird, dann denke ich mir mal, kann das eigentlich nur dann der Fall sein, wenn dies durch entsprechende Betriebs- oder Dienstvereinbarung vorbereitet ist oder da, wo es keine Betriebsräte gibt, dass dann für ein solches Verfahren die Aufsichtsbehörde dies im Rahmen einer Vorabkontrolle geprüft haben müsste, um zu sagen, jawohl, an dieser Stelle ist auch eine Einverständniserklärung als Erlaubnistatbestand jeweils ausreichend. Weil ansonsten muss ich davon ausgehen, dass das wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen einem einzelnen Beschäftigten und dem Unternehmen angesichts von Arbeitslosigkeit und Krisendiskussion natürlich dazu führt, dass der immer bereit ist, sein Einverständnis für jedwede Form von Daten Gebrauch oder Abgleich, Profilabgleich oder sonst irgendetwas herzugeben. Ja.
Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, bevor wir auf einzelne gesetzliche Regelungen kommen. Und möchte ich an beide Parteien noch mal, also was heißt Parteien, an beide Mitdiskutanten noch mal die Frage stellen, so ein bisschen auf prinzipiellerer Ebene. Sind das eigentlich Lidl, Telekom und Bahn, die großen drei, sind das eigentlich jetzt Ausrutscher? Oder steht da wirklich ein System dahinter, das sich bis in kleine Firmen hinunterzieht? Also lädt einfach die Technik, die ja auch in Unternehmen, die Kommunikationstechnik, Informationstechnik, die ja auch in Unternehmen Einzug gefunden hat, lädt die einfach zum Spionieren ein? Oder ist da schon, sind da erstmal Grenzen aufgebaut? Vielleicht fangen wir erst nochmal.
Also ich denke, dass mit der technischen Entwicklung und auch dem Preisverfall bezüglich der technischen Entwicklung nicht Schritt gehalten hat, sozusagen die Anwendung und Nutzung der technischen Entwicklung bezüglich einem Empfinden der Persönlichkeitsrechte. Also es gibt, denke ich mir mal, in den erstens Datenschutzverletzungen wird es, sagen wir, fast überall geben. Die Frage ist, in welcher Intensität und ob mit Vorsatz oder fahrlässig oder eben grob fahrlässig. Da mag es deutliche Unterschiede geben, die allerdings rechtlich nicht so sehr relevant sind. Ich meine, dass Verantwortliche die Möglichkeit der Überwachung und die immer kostengünstigere Möglichkeit der Überwachung, ob das nun Video ist, das stellt sich dann auch nicht nur in der Arbeitswelt dar. Also nur ein Beispiel. In Hamburg hat vor Anfang des Jahres bei dem Coffeeshop hier Café Togo, ich habe immer erst gedacht, das ist afrikanischer Café Togo, ja, aber nee, den muss man im Gehen trinken, hat Balzac einen Prozess gehabt vor dem Amtsgericht und der Anwalt, der dort einen Kunden vertreten hat, hat mir freundlicherweise die Sachen auch zur Verfügung gestellt. Da ging es dann darum, dass die gesagt haben, ja, sie hätten hohes Bedarf an Schutzinteresse, weil in ihren Läden so viel geklaut würde. Und deswegen müssten sie jetzt also auch die Kunden insbesondere videomäßig überwachen, ob die also nun die Tasse Kaffee oder den Kaffeelöffel einstecken oder nicht. Daraufhin hat dann der Amtsrichter denen beigebracht und hat gesagt, hören Sie mal, was Sie hier machen, ist völlig falsch, weil hier geht es darum, dass auch in Ihrem Kaffeeshop Kommunikation gepflegt wird. Das heißt, Leute reden miteinander und Sie zeichnen sozusagen auch die Kommunikationsbeziehungen Ihrer Gäste auf. Und hier ist sozusagen das Persönlichkeitsrecht natürlich deutlich höher zu bewerten als das Recht am Eigentum. Und deswegen musste dann Balzac in allen Coffeeshops, mussten die dann also diese Videokameras wieder abbauen. Man muss sich das nur überlegen. Erstmal haben die dafür investiert, weil es fast nichts mehr kostete, haben überall die Dinge aufgebaut. Da waren die Videokameras, war ihnen die Investition, war ihnen kostenmäßig weniger bedeutend als dieser Kaffeelöffel. Ja? Also der Kaffeelöffel war auf einmal wichtiger, muss man sich mal. Also man hat also
mit einer Plastiklöffel, die
die haben also mit der technischen Entwicklung haben die einfach eine Möglichkeit genutzt. Und an dem Beispiel denke ich mir mal, in der Arbeitswelt gibt es das genauso, aber an diesem Beispiel wird wunderbar deutlich, dass hier eine Verschiebung zwischen der Wertigkeit von Persönlichkeitsrechtsinteressen im Verhältnis zu Eigentumsdelikten zu sehen ist. Und da jetzt ja gerade wegen 60 Jahre Bundesrepublik und Bundespräsidentenwahl, die ja heute Nachmittag läuft oder schon gelaufen ist, ja, Da ging es ja auch um die Frage, inwieweit die Würde des Menschen sozusagen, inwieweit die beachtlich ist oder nicht. Und da hat man gesagt, sie ist nicht abdingbar. Das heißt, wenn also auch das Bundesarbeitsgericht vom Abwägen der Interessen von Arbeitnehmern und Datenschutz und Datensicherheit redet, sollten die sich vielleicht alle mal die Sonntagsreden jetzt zur 60 Jahre Bundesrepublik zu Gemüte führen, in denen eben festgestellt wird, dass Persönlichkeitsrechte nach Artikel 1 und 2 Grundgesetz überhaupt nicht abzuwägen sind, sondern eben fester Bestandteil sind und auch nicht gegen andere Interessen aufgewogen werden können.
Herr Semmler, wie sehen Sie das? Spioniert die Wirtschaft hierzulande generell zu sehr, oder?
Ja, die Frage war ja, ist das die Spitze des Eisbergs oder nicht? Meine ganz persönliche Einschätzung, ich glaube ja. Man braucht ja nur mal abends das Fernsehen einschalten, was Stern-TV und Co. und Explosiv und wie die alle heißen. Ich meine, da wird einem ja auch vorgeführt, was für Software-Tools gibt. Der Chef spioniert, da werden die Software-Tools vorgestellt, die ich bei meinen Mitarbeitern installieren kann und alle Bewegungen, alle Mausbewegungen, alle Chats und was immer die das treiben, aufzeichnen kann. Da werden die entsprechenden Protokoll-Tools an den Gateways vorgestellt. Und irgendwann im Abspann wird dann natürlich immer noch gesagt, dass es alles illegal sei. Die Frage ist, das hört der durchschnittliche Chef natürlich schon lange nicht mehr und hat natürlich parallel schon lange gegoogelt und das Tool schon längst gedownloadet. Insofern glaube ich ganz persönlich, dass die Dunkelziffer da enorm ist. Die Frage, die sich für mich da eher stellt, und insofern bin ich da auch gar nicht so konträr, wie ich jetzt da in die Ecke gerückt bin durch meinen Überblick über die Themen aus Unternehmenssicht, die Frage ist tatsächlich, es ist kein Bewusstsein da für Persönlichkeitsinteressen. Also es ist überhaupt gar kein Unrechtsbewusstsein zu beobachten, und das ist eigentlich das, was mir viel mehr Sorgen macht.
Was kann man denn da tun? Aufklärung, Gesetze?
Bitte schön.
Da haben wir auch Plenumsmail.
Du hast einen Pressler. Ja, also Sie haben ja Contra G, Sarbanes-Oxley und diesen ganzen Kram aufgeführt, der unter dem Thema Compliance heutzutage das Elixier von Unternehmensberatung ist, um Unternehmen dazu zu überreden, mit Blick auf Gesetze, die für börsennotierte Unternehmen im In- und Ausland gelten, irgendwelche Beratungsaufträge und irgendwelche Veränderungen in den betrieblichen Prozessen zu machen. Aber Compliance heißt ja zunächst einmal nur Übereinstimmung mit gesetzlichen Bestimmungen, und das gilt sowohl für das Grundgesetz als auch für die Datenschutzgesetze. Insofern würde ich da doch vielleicht die Priorität mal ein bisschen anders ansiedeln, weil wenn es tatsächlich um Datenschutz geht, dann geht es nicht um Sarbanes-Oxley, sondern geht es tatsächlich erstmal um Datenschutz und Persönlichkeitsrechte. Und die Frage, wie das dann gewichtet wird, ist in der Tat in dem Verhältnis zu sehen, wo unternehmerische Interessen, wirtschaftliche Interessen auf die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen treffen. Insofern fand ich Ihre Prioritäten oder Ihre Gesamtübereinstellung etwas unausgewogen, weil sie nämlich den Versuch machte, ausgewogen zu sein, frei nach dem Motto, ja, man muss ja Unternehmen verstehen, die haben diese und jene Gesetze zu erfüllen. Aber genau darum geht es im Datenschutzkontext nicht, sondern es geht genau darum, die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen in den entsprechenden, von mir aus auch Durchführungsbestimmungen zu beachten.
Wenn ich das gleich aufgreifen darf. Sie haben das ganz treffend formuliert. Vielleicht habe ich das eingangs nicht deutlich genug dargemacht. Die Präsentation hieß auch früher anders, sondern Datenschutz contra Compliance. Schließt sich das aus? Ich meine nämlich nicht. Das gehört nämlich zusammen. Die Frage ist, und auch das haben Sie ganz korrekt gesagt, das Problem ist nur, das Thema Datenschutz stand aus Unternehmenssicht noch nie besonders hoch. Und jetzt hat man an vielen Stellen oft eine willkommene andere Norm oder Vorgabe, die es zu erfüllen gibt, um zu sagen muss, okay, das Thema Datenschutz ist jetzt konfliktär, beachte ich nicht. Was ich damit sagen wollte, ist, man muss es aber auch gar nicht konfliktär machen. Man kann auch durchaus solche Anforderungen datenschutzkonform regeln, wenn man denn möchte und der Wille da ist. Und insofern, ein ausgewogenes Bild, Compliance heißt rechtliche Anforderungen erfüllen, dazu gehört auch Datenschutz. Und ich meine eben, dass es kein Hemmschuh ist, sondern sich eigentlich ergänzen sollte.
Also bei der Telekom hat es ja immerhin jetzt Konsequenzen gegeben in Bezug auf die Verfahren, die Sie nicht genannt haben. nämlich auf die Überwachung von Mitarbeitern durch das Unternehmen bei den internen Verdächtigungen, die wurden irgendwie Betriebsinternas raustragen.
Die waren auch unstrittig. Und,
ja gut, aber das sind ja wenigstens Konsequenzen, wo man sagen kann, da ist mal ein Vorstand, ein Aufsichtsrat direkt in der juristischen Haftung wegen sowas und nicht nur eine kleine Geldstrafe, die entsprechend steuermindernd vielleicht noch abgesetzt wird.
Ja, erstmal noch Herr Wager, was er noch vorschlägt. Und dann
ja, zu dem Beitrag nur ergänzen. Ich finde, dass an der Stelle auch die Aufsichtsbehörden, sage ich mal, mit gebremstem Schaum an ihre Aufgaben rangehen. Wenn ich jetzt so sehe, dass zurzeit der Dr. Dix, der Datenschutzbeauftragte in Berlin, zuständig für die Bahngeschichten, dass der sich unheimlich schwer tut, Herrn Medorn und seine Vorstandsmitglieder tatsächlich zur Anzeige zu bringen. Er wäre dazu befugt, sozusagen das Strafverfahren gegen ihn einzuleiten, nach 44 Absatz 2. Macht er nicht, passiert nicht. Stattdessen hatten sie vor jetzt anderthalb Jahren kaum Schwierigkeiten damit, gegen eine Betriebsratsvorsitzende ein Strafverfahren einzuleiten, weil angeblich von der irgendwelche Unterlagen an den Arbeitgeber weitergeleitet wurden. Dabei wurde in dem Büro eingebrochen, wahrscheinlich seitens des Arbeitgebers, das wurde nicht festgestellt. Aber da wurde gegen die Betriebsratsvorsitzende ein Strafverfahren eingeleitet, das die Staatsanwaltschaft gar nicht erst eröffnet hat, weil der das so abwegig vorkam. Aber hier, wo offenkundig auch der Untersuchungsausschuss schon festgestellt hat, dass hier Verstöße sowohl gegen das Bundesdatenschutzgesetz als auch gegen das Telekommunikationsgesetz begangen wurden, da wird kein Strafverfahren eröffnet. Und ich denke, wenn hier nicht sehr schnell gehandelt wird, dass auch das Vertrauen sozusagen in die Aufsichtsbehörden, die eigentlich über die Einhaltung der Persönlichkeitsrechte zu wachen haben, dass das eben schwer erschüttert wird.
Ja, wir machen mal noch ein bisschen weiter Brainstorming, was zu tun ist.
Ich vermisse seitens der Vertreter der Arbeitnehmerschaft irgendwo ein offensives Vorgehen. Sie laufen stets den Skandalen hinterher. Aber wenn man beispielsweise vor einigen Jahren in der Zeitung liest, dass sich die Arbeitgeber damit brüsten, unter anderem mit Rückkehrgesprächen die Krankenrate runterzudrücken, dann braucht man nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass in einigen Jahren natürlich die systematischen Protokolle dieser Rückkehrgespräche auftauchen werden und dass damit der Datenschutz natürlich empfindlich verletzt wird. Es gibt andere Beispiele, wo ich generell vermisse, dass die Vertreter der Arbeitnehmerschaft, sei es nun die Betriebsräte oder auch die Gewerkschaften, ganz offensiv das Mandat für die Arbeitnehmer ergreifen, denn letztere können ja gar nicht gegen ihren Arbeitgeber vorgehen, ohne ihr Arbeitsverhältnis zu gefährden.
Also, ich sag mal, wir haben nicht mehr 1950, Mitte der 50er Jahre, da war das so, wenn dann ein Fernfahrer den Arbeitgeber angezeigt hat, weil er ständig überladen musste, dann wurde der wegen erheblicher Störung des personenrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses, so wurde das damals genannt, wurde der entlassen und das wurde für recht empfunden. Das gibt es allerdings seit 2000 nicht mehr, da das BAG mittlerweile auch der Auffassung ist, dass Strafrechtsverhalten von Arbeitgebern auch von Arbeitnehmern zur Anzeige gebracht werden kann. Ich würde es allerdings selber nie einem Arbeitnehmer empfehlen, sondern ich meine, es ist dann auch eher Job der zuständigen Gewerkschaft, dieses Verfahren gegen den Arbeitgeber einzuleiten. Und das sollte dann nicht der einzelne Arbeitnehmer machen. Die andere Sache ist nur die, ich bitte Sie vielleicht auch Ihre Meinung nochmal zu überdenken, ob immer dann, wenn Arbeitgeber gegen Datenschutzrechtsverletzungen oder gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen, ob deswegen zwangsläufig schon die Arbeitnehmer schuld daran sind, weil die Arbeitgeber dagegen verstoßen. Also, und vielleicht gibt es auch noch ein, also ich bin ja selber Datenschutzbeauftragter und für mich steht das sozusagen auch diese Aufgabe natürlich im Vordergrund. Aber ich kann auch bei Betriebsräten erkennen, die sich um Datenschutzbelange, ob das nun eine Einführung SAP ist oder bei anderen Geschichten, engagiert bemühen, wenn die auf einmal feststellen, halt, es wird eben doch ein Unternehmensbereich, was weiß ich, mit 300, 400 Beschäftigten dicht gemacht und sich dann um in Fragen Interessenausgleich und Sozialplan zu kümmern haben, dass an der Stelle dann die wirtschaftlichen Interessen für die Beschäftigten in dem Moment im Vordergrund stehen. Von daher, sage ich mal, ist es natürlich auch schwer zu erkennen, inwieweit ein Arbeitgeber, der die Anschaffung von des technischen Equipments und der Überwachungsmöglichkeit hat, der also sozusagen der erste Akteur in dieser Frage ist, inwieweit ich den aus der moralischen Betrachtung der Verpflichtung zum Datenschutz entlasse und sage, die Arbeitnehmervertreter, die haben da in erster Linie drauf zu achten. Ich bleibe dabei, verantwortliche Stelle ist derjenige, der IT-Technik nutzt, einführt und Arbeitnehmer überwachen will. Und wenn der dies ohne Zweckbestimmung, ohne Vereinbarung, also unrechtmäßig betreibt, dann ist er eben in meinen Augen ein Gauner. Und dann ist er auch als solcher eben zu behandeln. Das heißt, hier müssen Aufsichtsbehörden und der Strafvollzug bzw. die Strafgerichtsbarkeit tätig werden.
Jetzt haben wir ja schon mal zum einen eben Bewusstseinsstärkung, zum anderen die Sanktionen also auch wirklich durchgreifen, also auch die Sanktionen dann eben geltend machen. Und dann sind ja im Moment auch einige Gedanken auf der gesetzgeberischen Ebene. Zum Beispiel gab es ja jetzt vor kurzem einen Vorstoß für ein Datenschutz-Audit-Gesetz. Mhm. Ist die Frage, bringt das vielleicht was, wenn man jetzt so eine Art Gütesiegel eben einführt, mit dem dann ein Unternehmen auch nach außen eben beweisen könnte, wir halten diese Regeln zumindest ein, also wir haben diese sogenannte Compliance, oder wir gehen vielleicht sogar noch einen Schritt drüber und beachten eben den Datenschutz in besonderer Weise. Wäre das jetzt so, wieder an beide die Frage, wäre das sinnvoll, mal ganz abgesehen davon, was mit dem Gesetz derzeit im Bundestag passiert, nämlich gar nicht.
Also realistisch betrachtet, glaube ich, wird das Ganze am Ziel vorbeigehen. Natürlich wird es Unternehmen geben, die auf so einen Zug aufspringen würden, für die das auch einen Mehrwert bieten würde, vornehmlich im Dienstleistungsbereich, die klassischen Outsourcer, für die dadurch dokumentieren können, ja, unsere Dienstleistung, die wir am Markt anbieten für andere Unternehmen, ist datenschutzkonform. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die breite Zielgruppe in den Unternehmen für so ein Gütesiegel zu suchen ist, von denen wir jetzt gerade so durch die Datenschutzskandale sprechen, weil die ganz und schlicht und einfach die Kosten dafür scheuen würden, weil denen das keinen unternehmerischen Mehrwert bringt. Natürlich fände ich das schön, wenn man sowas umsetzen könnte, nur ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass es sich auf breite Akzeptanz stoßen würde.
Aber wäre das nicht ein ganz klassischer Mehrwert, dass ich damit werben kann bei den Kunden? Also die Telekom hat ja jetzt doch einige Millionen Kunden.
Wie gesagt, einige Branchen und speziell Dienstleister und vielleicht auch Telekommunikationsunternehmen, könnte man darüber diskutieren, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand deswegen zu Lidl einkaufen geht, weil der ein Datenschutzgütesiegel hat.
Also es gibt ja schon nach dem derzeitigen BDSG die Möglichkeit eines Datenschutzaudits und des Erwerbs eines Gütesiegels. Ja, aber das hat zum Beispiel die TÜV haben das wieder eingestellt, weil das, obwohl das ja auch mit gewerkschaftlicher oder eigentlich von den Gewerkschaften entwickelt wurde, die haben es eingestellt, weil es kaum genutzt wurde. Wer es noch betreibt, ist der Tilo Weichert in Schleswig-Holstein. Mhm.
Und der sagt doch, es wird eben aus den Händen gerissen, mehr oder weniger.
Ja, der erzählt die große Erfolgsstory. Ich würde mir ja auch wünschen, dass das alles überall in der Bundesrepublik so wäre und tatsächlich so stimmt. Aber ich habe auch eben die Zweifel, wie Herr Semmler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass also Unternehmen, die in der Diskussion jetzt um Datenschutzverfehlungen, dass die sozusagen auch eine weiße Weste darstellen wollen, dass es für sie erforderlich ist, sozusagen Datenschutz auch als ein Gütemerkmal ihrer Geschäftstätigkeit darzustellen. Bleiben wir dabei. Systemhäuser, die zum Beispiel für Banken arbeiten, die brauchen den Nachweis, dass sie datenschutz- und datensicherheitsmäßig, dass sie da top drauf sind. Da könnte ich mir vorstellen, dass gerade solche Systemhäuser ein besonderes Interesse daran hätten, auch ein solches Gütesiegel zu erwerben. Aber jetzt davon auszugehen, dass sozusagen große Bereiche der Produktion oder der allgemeinen Verwaltung, dass die darauf angewiesen werden oder dies als erstrebenswert sehen, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es auch nicht.
Inwieweit gibt es denn Konzepte bei den Arbeitnehmervertretungen, wenn jetzt Mitarbeiter von Unternehmen Datenschutzverstöße feststellen in ihrem Unternehmensbereich oder selbst Opfer von Datenschutzverstößen sind, also sei es jetzt im Kundenverhältnis oder sei es im innerbetrieblichen Verhältnis, diese anonym durch Arbeitnehmervertretung dann zu einer Motivierung der Strafverfolgungsbehörden oder Ähnlichem zu bringen. Also wie weit gibt es denn da überhaupt Mechanismen, dieses Ungleichgewicht zu durchbrechen, weil diese Diskussion eben von wegen, es wäre schön, wenn die Unternehmen Datenschutz als Qualitäts- bzw. Werbefaktor begreifen würden, die ist ja offenbar nicht so funktionsfähig, wie man das in einer idealen Welt gerne hätte. Sprich, wie sieht es denn auf der Seite, der hauen wir denen mal ordentlich auf die Finger, wenn sie Unsinn machen, aber ohne diejenigen zu gefährden, die als Arbeitnehmer damit immerhin ihren Arbeitsplatz noch verbinden und damit vielleicht auch ihre Existenz.
Das ist dann die Forderung sozusagen auch der Frage, wer darf eigentlich solche Strafverfahren einleiten. Also bislang sieht es so aus, dass dies nur der oder die Betroffene darf, also der betroffene Arbeitnehmer, die verantwortliche Stelle, die es in der Regel ja nicht machen wird, die Aufsichtsbehörde oder der Bundesdatenschutzbeauftragte. Nur die vier sind sozusagen berechtigt, das Verfahren tatsächlich einzuleiten. Der Betriebsrat oder auch der betriebliche Datenschutzbeauftragte hat diese Befugnis nicht. Ja, also das ist dann nach der derzeitigen Rechtslage der Fall. Das ist eine Forderung, die zum Arbeitnehmerdatenschutz gehört, dass sozusagen auch von kollektivrechtlicher Seite, sei es Betriebsrat oder im Haus vertretener Gewerkschaft, ein solches Strafverfahren eben eingeleitet werden kann.
Das wäre also ein Fall für ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz?
Ja.
Ja, das müsste man da reinbauen.
Habe ich jetzt rausgehört, dass Sie gerne ein Strafantragsrecht für Datenschutzbeauftragte im Unternehmen hätten?
Ich habe gesagt, dass es das für den nicht gibt. Das Problem, dass das problematisch ist, will ich ja gar nicht von der Hand weisen. Nee. Es gibt möglicherweise auch, sage ich mal, auch Beschäftigte, die nach dem Motto handeln, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Soll heißen, also ähnlich wie wir das bei manchen Mobbing-Geschichten haben, das taucht ja auch immer teilweise im Zusammenhang auf. Da werden manchmal Sachen behauptet, die dann eben nicht stimmen. Es gibt Datenschutzverletzungen und Verstöße, aber es gibt manche Sachen, die auch sozusagen eher taktisch unter dem Mantel des Datenschutzes gerne vorgebracht werden. Von daher bin ich mir da unsicher. Ich denke aber, dass es ein solches Recht durchaus geben sollte, weil letztendlich sozusagen auch der oder die Datenschutzbeauftragte, genauso wie die betriebliche Interessenvertretung, selber darüber zu befinden und zu entscheiden hätte, ob sie einen solchen Vorwurf für rechtmäßig und für glaubhaft hält und entsprechend verfahren will oder nicht. Ja, die Aufsichtsbehörde schon.
Es gibt ja schon noch Datenschutzbeauftragte und so Landesdatenschutzbeauftragte und so. Aber also die sind natürlich auch nicht gut ausgestattet. Jetzt haben wir erstmal drei Fragen aus dem Publikum. Machen wir die erstmal nachher.
Ja, ich möchte zum Thema Datenschutz in Konzernen aus Sicht eines kleinen Systemhauses was beitragen, was in der letzten Zeit Schreiben von der Telekom und von einer großen Retailbank bekommen hat. Und ich finde ganz überraschend, wie die Unternehmen auf ihre Skandale oder die gesetzlichen Vorgaben reagieren. Man bekommt Schreiben, mit denen man im Wesentlichen Teile von Gesetzestexten vorgelegt bekommt und daran erinnert wird, was die normalen gesetzlichen Auflagen sind und dass man sie einzuhalten habe. Und in denen sich die Konzerne sehr weitreichende Prüfungsmöglichkeiten zugestehen lassen. Man bekommt kein Schreiben, wo beispielsweise erklärt wird, dass die Daten, die man geliefert bekommt, in Zukunft klassifiziert werden, wie relevant sie eigentlich sind, oder wo man auf den Zweck der Verarbeitung hingewiesen wird, damit er eingehalten wird. Das heißt, daran habe ich den Eindruck, dass formal etwas passiert. Es werden ein paar tausend Schreiben rausgeschickt, in denen 0815 Texte drinstehen, dass aber wirklich an dem Inhalt nicht gearbeitet wird. Denn wenn man an dem Inhalt arbeiten würde, dann würde gleich die Wirtschaftlichkeit der Datenverarbeitung wieder in Frage gestellt werden. Der Datenschutz ist ja mit dadurch bedroht, dass man sozusagen große Datenmengen sehr billig verarbeiten kann. Wenn man jetzt aber anfängt, sehr intensiv darüber nachzudenken, was zulässig ist, das festzulegen, im Einzelfall zu checken, zu prüfen, dann würde die ganze wirtschaftliche Konstruktion nicht mehr funktionieren. Und da sehe ich sozusagen, passiert nichts. Ja, es wird nur versucht, auf sehr formellem, abstrakter Ebene, juristischer Ebene etwas abzuklären, aber wirklich mit dem Thema beschäftigen, tun sich sehr wenige.
Ja, vielleicht sammeln wir erst nochmal die anderen Wortmeldungen.
Nein, eher, ich habe nur, kann ein bisschen Erfahrung von uns mitbringen, wir sind Finanzdienstleister. Bei uns wurde als direkte Reaktion auf diese ganzen Skandale ein mehrstufiges Verfahren eingerichtet. Zusätzlich zur Compliance-Stelle können sich die Mitarbeiter jetzt an eine externe Firma melden, wenden, wenn sie denken, dass es irgendwelche Probleme gibt, egal ob Datenschutz oder ähnliches. Und diese externe Firma ist halt mehr oder minder ein Callcenter, was ein bisschen mehr Funktion hat quasi, kann dann entscheiden, ob sie selber mit Staatsanwaltschaft oder Ähnlichem reden wollen oder erstmal den Vorstand informieren wollen, je nachdem, wie hoch quasi der Vorwurf aufgehängt ist, um den es da geht. Das heißt, zumindest in dem einen Fall habe ich den Eindruck, dass sie da eher versuchen, die Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, irgendetwas aufzudecken, ohne dass die Mitarbeiter was passiert. Und das müsste ja eigentlich auch für den Datenschutz dann sprechen, da quasi wieder Vertrauen reinzubringen.
Also Callcenter hört sich ja erstmal nicht so vertrauenswürdig an, aber... Okay.
Hallo. Das mag zwar ein bisschen naiv klingen, jetzt die Frage, aber ich habe schon in größeren Firmen gearbeitet und da wurde, was weiß ich, zum Jahresende immer geprüft, irgendwie, ob die Bilanzen stimmen, beispielsweise. Regelmäßig wurde geprüft, ob die Feuerlöscher hängen. Ich frage mich, kann so eine Prüfung nicht für Datenschutz auch von gesetzgeberischer Seite entsprechend vorgeschrieben werden? Oder ist das zu viel verlangt?
Nee, gibt es. Ja.
Gleich auf die letzte Frage direkt, womit wir wieder beim Thema Audit gesetzt werden. Ja, die Frage ist, ja, wäre ich bei Ihnen, ja. Also ich würde mich freuen.
Aber Sie waren doch gerade noch gegen das Audit gesetzt.
Nee, aber im Moment, man muss da die persönlichen Interessen von den sachlichen trennen. Also rein aus persönlicher Sicht, weil dann hätte ich viel zu tun, würde ich mich freuen. Aber jetzt, das tut jetzt an der Stelle nichts zur Sache. Aber dann wären wir wieder an dem Punkt, dann wäre der Aufschrei groß, das sehe ich jetzt schon, dann ist der Herr Hund, den ich vorher mal zitiert habe, obwohl ich ihn eigentlich jetzt nicht in seine politische Nähe gerückt werden möchte, aber das wäre der Erste, der aufschreien würde, wer soll das bezahlen? Im Endeffekt sind es wir alle natürlich wieder. Also ich wäre sofort bei Ihnen. Die Frage ist nur, wie können Sie es umsetzen? Feuerlöscher kann ich einfach hingehen, kann schauen, hängt er, funktioniert er, löscht er? Thema Datenschutz ist ja im Prinzip, ich sage mal ganz gerne, es ist wie eine Haftpflichtversicherung. Datenschutz ist, die Aufgabe des Datenschutzes ist die Organisation des Nichtereignisses. Der Job des Datenschutzbeauftragten ist, dafür zu sorgen, dass nichts passiert. Und wie messen Sie, dass nichts passieren? Okay. Es ist schwierig.
Geschäftsidee für ihn. Nochmal ganz kurz.
Auditiert. Entschuldigung, ich wiederhole. Die Bilanzbuchhaltung wird durchaus sehr aufwendig von externen auditiert. Das kann mehrere Wochen umfassen, wenn eine kleine Firma geschlossen wird oder eine Abteilung oder was auch immer. Und das ist, meine Frage zielt mehr darauf, irgendwie, wie wertvoll ist uns eigentlich der Datenschutz in der Frage? Gut, ja? Ist es tatsächlich so, dass irgendwie das schutzwürdiger ist als Eigentum oder nicht?
Herr Semmler, ich habe für Sie eine Geschäftsidee. Also im Grunde genommen können Sie die Sache doch behandeln wie Feuerlöscher. Weil gehen wir mal von der Erfüllung der Meldepflichten aus. Die müssten sozusagen aktualisiert werden. Wenn man mit dem Unternehmen vereinbart, dass erst zwar jährlich die Meldepflichten aktualisiert werden, also früher hieß das ja mal Verfahrensverzeichnis, dann gibt es natürlich Prüfelemente. Nämlich Prüfelement ist, gibt es die Zweckbestimmung zu allen Datenfeldern der erweiterten IT-Anwendungen in der Vergangenheit, also in dem Jahr sozusagen, was gelaufen ist. Und dann gäbe es zumindest noch die Frage der Prüfbestimmung der Kontrollmaßnahmen nach der Anlage zu § 9 BDSG. Und wenn man dann feststellt, alles wunderbar eingehalten, dann macht man sein Prüfsiegel drunter und das ist fast so gut wie der Jahresstempel für den Feuerlöscher. Also von daher wäre es vielleicht eine Möglichkeit, damit so umzugehen. Zu der dann davor gestellten Frage, Beschwerde ging ans Callcenter, da würde ich mich fragen, wie viel Misstrauen gibt es eigentlich gar gegen den betrieblichen Datenschutzbeauftragten, weil selbst wenn es keinen Betriebsrat geben sollte, dann müsste sich ja wahrscheinlich der Datenschutzbeauftragte in der Art und Weise als Berater des Arbeitgebers, was er nach dem Gesetz ja ist, so hervorgetan haben, dass die Mitarbeiter kein Vertrauen zu ihm haben. Also wie verzweifelt muss jemand sein, dass bevor er sich an den Datenschutzbeauftragten wendet, lieber ein Callcenter anruft. Ja? Also kann ich kaum nachvollziehen. Zu dem Punkt, in den Verträgen wird alles Mögliche geregelt, was Sie gerade gesagt haben. Also ich sage mal, was Sie angesprochen haben, ist der Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG. Da ist im Kern heißt es natürlich, dass der Auftraggeber die verantwortliche Stelle ist und der auch bestimmen muss, zu welchem Zweck, in welchem Umfang und auch mit welchen einzelnen Verfahren eigentlich die Datenverarbeitung im Auftrag passiert. Wenn da die Zweckbestimmung nicht enthalten ist, dann kann ich nur sagen, würde ein solcher Vertrag einer Prüfung durch die Aufsichtsbehörden nicht standhalten. Ja, also ich habe selber schon Verträge, zum Beispiel auch selbst mit der Telekom vor ein paar Jahren gemacht, die wurden dann nach ewig langen Verhandlungen, wurden die von 3 Aufsichtsbehörden, Bund und 2 Landesaufsichtsbehörden geprüft. Die waren okay, aber das waren auch sehr umfangreiche Verträge, kann ich nur sagen. Und wenn eine Zweckbestimmung nicht enthalten ist, bin ich mir sicher, dass die sofort den Vertrag zurückschickt und sagt, nacharbeiten.
Ja, also wir hatten es auch jetzt schon mehrfach angesprochen, da wollte ich auch nochmal zurückkommen, diesen einen Bereich, den wir noch ausgeklammert hatten, den der Datenabflüsse der seltsamen oder der Datenverkäufe, wie auch immer, dass also immer mehr private Daten in Umlauf kommen, dass der Datenhandel floriert. Was kann man denn da nochmal ein bisschen tun oder lassen oder um was geht es da? Also da haben wir ja im Moment auch eine Gesetzesnovelle, beziehungsweise eigentlich die gleiche, die ist auch mit dem Audit gekoppelt und da war ja der Vorschlag, dass man ein allgemeines Opt-in einführt für die Verbraucher, dass sie also immer zustimmen müssen, wenn ihre Daten dann, ihre sogenannten Listendaten, die im Moment ja noch einfach so weitergegeben werden dürfen, also ihre Adresse, Name, Anschriften, all diese Sachen, dass man auch dafür jetzt eine Einwilligungsanforderung einführt. Was halten Sie denn von der Idee?
Ja, also zunächst mal, wenn Sie Ihr Portemonnaie auf den Schreibtisch liegen lassen und das klaut jemand, dann ist das Ganze nicht nur ein Diebstahl, sondern auch die Verleitung zum Diebstahl. Soll heißen, wenn, also ich denke, dass oftmals Unternehmen und Behörden selber schuld sind. Also ich habe schon, auch wo ich Betriebsräte oder Personalräte vertreten habe, in zig Fällen darüber verhandelt und lang und breit gezankt, inwieweit sozusagen einsehbar ist, dass aus geschlossenen Anwendungssystemen, in denen alle Vorgänge protokolliert werden, Daten nach Excel oder Access zum Beispiel transportiert werden und dann, das ist wie die Einladung zum Diebstahl, dann in Excel möglicherweise eben eine solche Tabelle als DXD-Datei umformatiert wird und die das Unternehmen verlässt, ohne dass auffällt, dass sogar eine strukturierte Datei das Unternehmen verlassen hat. Also wenn das so leicht gemacht wird, Kundendaten oder auch Mitarbeiterdaten mit allen möglichen sensiblen oder wirtschaftlichen Erkenntnissen weiterzugeben, dann muss man sich nicht wundern. Und wenn in Betriebsvereinbarungen, Dienstvereinbarungen darüber gezankt wird, dass eben bezüglich eines solchen Datenexports oder dass ein solcher Datenexport nicht möglich sein sollte oder nur eingeschränkt für als Durchschleusung für die Business-Grafiken oder sonst was. Und die Arbeitgeber meinen, aber nein, da muss sozusagen eine Weiterverarbeitung auch außerhalb geschlossener Systeme stattfinden, dann haben sie an der Stelle erstmal selber Schuld. Also das zu der derzeitigen betrieblichen Geschichte.
Also bräuchte man dieses Opt-in, wäre zwar schön, aber man müsste erstmal an der betrieblichen Praxis vor allem arbeiten.
Ja, und zu der Frage Opt-in, da denke ich, dass, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sozusagen die vorherige Einverständniserklärung, dass die eigentlich dringend erforderlich ist, also auch zu den jeweilig angegebenen einzelnen Datenfeldern zu einer Person. Die Unternehmen, die sich dagegen sperren und zurzeit natürlich auch gegen die Novellierung Sturm laufen, weil sie meinen, dadurch wären Arbeitsplätze in Gefahr, da kann ich nur sagen, ich sehe es ganz gerade andersrum. Ich denke nicht, dass dadurch Arbeitsplätze in Gefahr sind, sondern dass dadurch eher Arbeitsplätze geschaffen werden, weil wenn die sich bemühen müssten, sozusagen tatsächlich eine Berechtigung über die Verwendung und Nutzung dieser Datenfelder zu erhalten, dann müssen sie sehr viel mehr Gehirnschmalz und damit auch Arbeitskräfte und damit eben auch Potenzial aufwenden. Ja, ich sehe das nicht so, dass in der Tat damit mit dem Totschlagsargument Arbeitsplatzverlust hier der Datenschutz ausgeräumt werden kann.
Herr Semmler, haben wir da eine einheitliche Meinung?
Jein, ich würde die Dinge einfach getrennt diskutieren. Also man kann über das Thema Permission Marketing, nennt sich das ja auf Neudeutsch, also ich muss einwilligen, diskutieren. Die Diskussion wird jetzt auch im Kontext dessen geführt, dass man dadurch diesen illegalen Adresshandel unterbinden könnte. Und da glaube ich, bin ich vollkommen einer Meinung, das glaube ich ist das falsche Mittel. Weil das, was jetzt passiert, ist ja nicht so, dass das die weißen Schafe wären, sondern sowieso schon die schwarzen. Und ich frage mich, ob die sich durch so ein Opt-in jetzt plötzlich anders verhalten würden. Also man kann die Diskussion führen, will man das umstellen, man trifft aber jetzt zumindest in erster Linie, ohne das jetzt bewerten zu wollen hinsichtlich Arbeitsplätzen und kann und will jetzt auch nichts zu sagen, man trifft jetzt erstmal Leute oder Unternehmen, die jetzt eigentlich vollkommen unbescholten waren und insofern, ja, kann man tun. Die Frage ist, ist es das richtige Mittel im Kontext der CDs, die da kursieren mit Bankdaten etc. etc. Da sind wir eher beim Thema wieder Organisationsversagen. Wie können Unternehmen eigentlich sicherstellen, dass solche Daten eigentlich nur, und da sind wir wieder auch beim Thema Zweckbestimmung bei den Dienstleistern, weil das ganze Thema Marketing ist ja nicht so, dass das hier so ein kleiner Kern ist in den Unternehmen, die das Thema bearbeiten, sondern da hängt ja eine ganze Industrie und eine Wertschöpfungskette hin dran, da hängt zig Dienstleister hin dran, da hängen Adressmakler hin dran, da hängen Lettershops dran, die dann die Briefe produzieren, da hängen die Callcenter dran, die dann anrufen, hast du den Brief bekommen, etc., etc., etc. Also im Prinzip hängt das Missbrauchspotenzial im Kontext dieser ganzen Adressgeschichten, sehe ich weniger in den Unternehmen selber. Klar, Download-Funktion in Excel lädt natürlich dazu ein. Da schließt sich dann der Kreis natürlich wieder auch zu der CD mit den T-Mobile-Kundendaten, mit den 16 Millionen, die da abhandengekommen ist. Sowas darf natürlich einfach nicht sein. Aber da die größere Herausforderung an der Stelle sind wirklich die Dienstleister, die gerade in den ganzen Werbe- und Marketingbereichen dranhängen, diese ganze Wertschöpfungskette, wie kann ich die eigentlich kontrollieren? Und deswegen lassen sie sich eigentlich auch immer mehr diese Kontrollrechte einräumen, um zu sehen, wie arbeiten sie das. Also wie arbeiten Sie als Dienstleister mit den Daten, die ich Ihnen zur Verfügung stelle? Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Natürlich müssen Sie darüber informiert werden, welcher Zweckbestimmung die Daten unterliegen und dass Sie sie auch nur im Rahmen dieser Zwecke verarbeiten. Dass ein Callcenter eben nicht den Datensatz, den es bekommt, um anzurufen, zum Beispiel zur Qualitätssicherung, wie auch immer, den gleichen Datensatz nochmal 10 Sekunden länger offen hält und dann auch für die Konkurrenz nochmal anruft, willst, sondern auch nur Produkt XY. Und insofern, das Thema Zweckbestimmung ist hier gerade auf Dienstleisterseite das elementare Steuerungsinstrument, um den Dienstleister irgendwie in den Griff zu kriegen, dass der eigentlich weiß, was er tun darf und nicht. Und ich habe so rausgehört, Sie wissen eigentlich oft gar nicht, was Sie mit den Daten tun sollen.
Als die uninteressant sind.
Okay.
Ja, aber nicht mal da, sozusagen das Schreiben ist ein 0815 Schreiben. Okay. Ja, nicht mal für unseren Fall. Also ich wüsste gerne von dem liefernden Unternehmen, wenn da kritische Informationen drin sind, damit ich sie nicht selber durchsuchen muss, ob sowas da drin steht. Okay. In dem Fall Marketing, da würde ich eher sagen, Opt-in ist durchaus eine Diskussion wert und wenn es bedeutet, dass eben nicht mehr so viel Outsourcing stattfinden kann, weil an der Quelle das Verfahren quasi gestoppt wird. Wenn die Telekom die Opt-in-Genehmigung nicht mehr hat, dann muss sie wieder darüber nachdenken, das unter ihrer eigenen Organisationshoheit zu machen.
Wobei man da, wenn ich ganz kurz noch einhaken darf, unterscheiden muss. Also der Einsatz von Dienstleistern wird und sollte auch nicht an Opt-in gebunden werden. Also das, glaube ich, wäre auch das falsche Mittel. Sondern es geht eher darum, die Werbeaussendung als solche an Opt-in, also ans Einverständnis gekoppelt werden soll oder nicht. Ich glaube, ich halte schon für legitim, dass ich gewisse Dinge als Unternehmen outsourcen darf, auch aus Effizienzgesichtspunkten.
Da wollte ich gerade mal kurz einsetzen. Die Frage, es gibt sicherlich Geschäfte, wo es notwendig ist, dass die Daten von mehreren Firmen oder Entitäten vielleicht betreut werden, aber sicherlich lassen sich auch viele Prozesse immer so gestalten, dass das vielleicht dann doch eher aus einer Hand oder anders läuft. Meine Frage geht in die Richtung, haben wir denn sozusagen das Recht, immer wenn eine Dienstleistung oder ein Angebot auch ohne Daten durchführbar wäre, also ohne dass ich meine Daten angebe oder zu der Weitergabe der Daten Beipflicht, also meistens habe ich irgendwelche Geschäftsbedingungen und da schreibt die und dann steht da irgendwo drin, ach übrigens geben wir die auch weiter. Habe ich denn sozusagen das Recht, den Passus zu streichen und sozusagen, also kann der, oder ist das sozusagen die Vertragsfreiheit des Anbieters, zu sagen, ich biete dir das nur an, wenn du eben auch deine Daten hergibst. Oder gibt es da einen Schutz, ich möchte mal darüber vielleicht nachdenken, dass der Gesetzgeber vorschreibt, wann immer ein Geschäft auch ohne Daten durchführbar ist, muss das angeboten werden, ansonsten wäre es rechtswidrig. Also in die Richtung, also das wird nämlich langsam immer unklarer, gerade in dieser Dienstleistungszeit, ob das überhaupt notwendig ist. Und ein anderer Vorschlag wollte ich noch in die Richtung sagen, irgendwie vielleicht ein bisschen mehr auf Papier zu machen, also weil digitalen Daten zu vertrauen, ich glaube, das Problem haben wir alle, irgendwie Beweiskraft und so weiter. Also da es ja verschiedene Stati gibt, was man mit Daten machen kann. Ich habe jetzt irgendwie einen Kundendatensatz und die Adresse darf ich weitergeben, die Telefonnummer nicht oder das kann ja auch passieren. Darauf die Kontrolle zu behalten, ist überhaupt erstmal schwer, das im Computer abzubilden. Aber habe ich denn die Möglichkeit, das auch nachzuvollziehen, dass ich da mal eingewilligt habe? Wo habe ich denn sozusagen die Häkchen gesetzt? Also da würde ich vielleicht dafür plädieren, mehr auf dem Papier zu machen. Und es gab noch die schöne Idee des Datenbriefes, dass vielleicht ein Unternehmen einmal im Jahr allen ihren Kunden schickt, was sie über sie speichern.
Also zwei dieser Fragen, die sind ja Teil der aktuellen BDSG-Novelle, die eben brach liegt, mit der es angeblich nichts mehr wird in diesem Jahr. Und dann, damit ist sie auch erstmal vom Tisch. Das ist ja mit drin, ist eben diese Sache mit dem Verbot von Koppelungsgeschäften, was du angesprochen hast, also dass man eben die Datenabgabe mit einer Dienstleistung verknüpft. Da soll dieses Verbot ausdrücklich mit aufgenommen werden in diese Novelle. Aber wenn die Novelle nicht kommt, kommt auch das Verbot nicht. Es gibt schon ein paar, vielleicht haben Sie da, es gibt ja ein paar Urteile vom, glaube ich,
hat der Bundesverfassungsgericht. Ja, noch nicht auf Bundesebene, auf Landesebene.
Aber zum Payback gab es doch auch ein Urteil, ne?
Ja, also auf alle Fälle, sag ich mal, bei den Landgerichten ist es so, dass die dieses Verfahren, dieses Koppelungsgeschäft schon jetzt für rechtswidrig halten. Ja.
Also es gab dann auch noch ein höher liegendes Urteil zum Payback, dass sie also hier eben nochmal zumindest ausdrücklicher darauf hinweisen müssen, was mit den Daten passiert und dass nicht automatisch quasi schon das Kreuzchen gesetzt werden sein darf, dass man in die Datenverarbeitung einstimmt.
Ja. Darf ich nur noch?
Die andere?
Ja, ja. Ich wollte nur noch einen Aspekt, weil das vorhin angesprochen wurde mit diesem Lettershop und der Frage, der klassische Frage, Datenweitergabe oder nicht. Also ich finde, dass das ein super Beispiel dafür ist, dass eigentlich keine Arbeitsplätze verschwinden, weil im Lettershop funktioniert es gerade so, dass Daten nicht an Dritte weitergegeben werden, sondern hier die Daten des Adressatenkreises mit den Angeboten eines Produktgebers zusammenfließen und hinterher wieder auseinandergehen, ohne dass die Daten weitergegeben wurden. Also eigentlich sozusagen etwas, was wirtschaftlich für die Erhaltung der Arbeitsplätze gerade dort spricht, was andere das wäre es, wenn diese Datenweitergabe erlaubt würde oder leichter oder vereinfacht würde, dann wäre es gar nicht mehr erforderlich, überhaupt einen Lettershop zu benutzen, sondern dann könnte jeder auf seinem eigenen Druckapparat sozusagen seine Briefe halt runternudeln. Ja.
Und dann war die andere Frage noch mit den Datenbriefen, also dass man eben quasi ja, auch verlangt, dass einmal im Jahr der Bürger einfach eine Auskunft unaufgefordert zugeschickt bekommen, welche Daten ja gespeichert sind.
Das wird abgeleitet aus der Arbeitswelt und zwar hat nicht, dass ich lüge, das war Mitte der 80er, also der 90er genau gesagt, 85, 86 rum, hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass sozusagen eine einmal jährliche kostenlose Auskunft über alle Beschäftigtendaten an einen einzelnen Beschäftigten für rechtlich zulässig und auch für die Erfüllung der Auskunftspflicht gehalten wurde. Wenn man das jetzt sagt, das will man allgemein im Datenschutz machen, dann wäre an der Stelle ausnahmsweise mal die Arbeitswelt Vorreiter gewesen.
Und Sie würden Sie dann begrüßen?
Ja, klar. Oder? Die Frage ist, also wenn jede verantwortliche Stelle diese Information zu liefern hätte, wäre das sicherlich ganz erfreulich. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass der Gesetzgeber da wieder bezüglich der staatlichen Organe 1000 Ausnahmestellen definieren wird, weil er die dann für besondere Staatsgeheimnisse oder im Rahmen der Terrorismusprävention für nicht sinnvoll hält, ja.
Ganz simple Frage. Die Gewerkschaften sind Arbeitgeber und Datenverarbeiter.
Ja.
Warum gehen sie nicht mit gutem Beispiel voran? Beispielsweise einen Datenbrief an ihre Mitglieder.
An die Mitglieder jetzt?
Ja. Es wäre ihnen ein leichtes. Es wäre ihnen wahrscheinlich sogar, dürfen sie, könnten sie?
Also natürlich können wir und dürfen wir, aber ich sag mal, die Daten, die wir von den Mitgliedern erfasst haben, darüber sind die informiert. Das ist nichts anderes als das, was auf dem Aufnahmeschein steht, beziehungsweise noch des Weiteren dann zwischendurch an Leistungen aus dem Rechtsschutz erbracht wurde oder aus Seminarbesuchen. Das heißt, es sind alles Vorgänge, über die Sie sowieso Bescheid wissen. Für uns spielt sicherlich die Frage, wenn wir das ausdrucken und sozusagen eher auf Papier zur Verfügung stellen müssten, ist das ein Kostenaspekt? Worüber wirklich nachgedacht wird, ist die Frage der Self-Service-Funktion, wie man sie also auch aus Personalverwaltungssystemen kennt, dass durch eine persönliche Kennung, Mitgliedsnummer und weitere Kennung jemand auf die Daten in der Mitgliederbestandsverwaltung eben zugreifen kann und sich so nicht nur einmal jährlich, sondern so oft wie er will, eben seine Auskunft holen kann. Und daran wird zurzeit gearbeitet. Zumindest ist das in Verdi so. Bei den anderen Gewerkschaften kann ich das jetzt nicht sagen.
Bei der Sache mit dem Datenbrief, da habe ich mir mal überlegt, was wäre eigentlich mit der Idee, ein zusätzliches Feld neben Adresse und so weiter einzuführen, wo jetzt gerade die Daten erhoben wurden und wann, sodass ich ein bisschen besser selber nachvollziehen kann, wenn ich jetzt aus Versehen mal irgendwo so eine Klausel unterschrieben habe, dass die Daten an Dritte weitergegeben werden dürfen, wo die Daten denn jetzt herkommen, wenn dann mal wieder irgend so ein Werbebrief ankommt.
Ja, das ist diese Protokollierungspflicht.
Die Auskunft auf die Quelle besteht jetzt schon zu den unveräußerlichen Rechten. Also zum Auskunftsrecht des Betroffenen gehört jetzt schon zu erfahren, woher die verarbeitende Stelle die Daten hat.
Ja, ich dachte, dass das automatisch dabei ist. Also dass jedes Mal, wenn ich einen Brief bekomme, da eben mein Name, meine Adresse steht da eh drauf und dann steht halt noch das Feld drauf, wo die Daten herkamen.
Wenn ich dazu was sagen darf, also losgelöst jetzt von den Briefen und den Feldern, ich glaube, das ist so ein generelles Problem. Die Betroffenen haben ja eine Reihe von Rechten heutzutage, nur die wenigsten sind sich über ihre Rechte bewusst und die wenigen, die sich darüber bewusst sind, üben sie nicht aus. Also die Frage ist jetzt, ob man das Datenbriefe nennt oder Feldbezeichnungen herkommen, wie auch immer. Also ich glaube, das Appell, und da müssen wir hin, ist insgesamt auch unter der Überschrift Qualität im Datenschutz dahin zu kommen, auch die Betroffenen in die Lage zu versetzen, im Zeitalter, sage ich mal, der modernen IUK, ihre Rechte adäquat auszuüben und nicht einen 3 Seiten langen Brief irgendwo hinzuschreiben, dass ich Auskunft über die Herkunft meiner Daten erhalte. Das heißt, die Prozesse zur Sicherstellung der Rechte sollten mit der Technikentwicklung und dem Datenaustausch Schritt halten. Also wir müssen zu datenschutzfreundlichen Lösungen und Technologien kommen, die eigentlich jeden von uns in die Lage versetzen, den Überblick zu behalten. Wo kommen meine Daten her? Wo gehen sie hin? Was wird damit getan? Das klingt jetzt alles natürlich sehr philosophisch und sehr politisch. Natürlich, jeder sagt, will ich sofort. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Und ja, wenn da Ideen im Raum sind, herzlich willkommen, her damit. Also eine Idee ist übrigens auch in Person von Matthias Mehldau, der da hinten sitzt. Er hat das Projekt der Privacy Icons ins Leben gerufen. Das ist in dem Kontext eine ganz spannende Sache, dass ein Unternehmen kommuniziert, auch visuell sichtbar bei der Datenerhebung, was mache ich mit deinen Daten, wo gehen die hin, ohne dass ich erstmal 3 Seiten AGB durchlesen muss. Also das finde ich eine datenschutzfreundliche Lösung und sowas. Also ich meine, die Dinge gibt es, sie sind nur einfach nicht flächendeckend im Einsatz.
Also diese Protokollierungspflicht war auch eben Teil der BDSG-Novelle, beziehungsweise wurde es mehrfach gefordert von einzelnen Parteien, aber im Entwurf selber wurde es nicht aufgenommen. Also das würde damit auch nicht kommen.
Es gibt ja bereits das Auskunftsrecht, dass ich bestimmte Daten oder Unternehmen fragen kann, welche Daten diese von mir gespeichert haben. Und vorher kam schon der Vorschlag, ob denn nicht die Gewerkschaften mit gutem Beispiel vorangehen können. Ich sehe das auch so, wenn ich mir als Gewerkschaft, ganz lapidar gesagt, nichts vorzuwerfen habe, warum soll ich dann anfangen und zusätzlich Kosten generieren, wo ich ja nichts Böses getan habe. Aber es gibt halt immer wieder Branchen, die fallen besonders auf und es gibt halt, wie gesagt, dieses Auskunftsrecht und jetzt kann ich ja mal so als Appell an alle Programmierer, an alle Webprogrammierer, die Idee in den Raum werfen, doch einfach mal eine Liste online zu stellen mit Unternehmen, die besonders auffällig werden oder Branchen, die besonders auffällig werden. Mir fallen da beispielsweise jetzt die Reisebranchen ein und dann könnte man ja ein Portal ins Netz stellen, wo man seine Daten eingibt und diese Daten werden dann an alle diese Unternehmen weitergeleitet mit der Bitte um Auskunftsanspruch, sodass genau diese Unternehmen eben besonders viel zu tun bekommen und dass es besonders einfach wird für jeden, seine Daten eben massenweise abzufragen.
Ja, das nehmen wir so mal mit auf als Aufforderung. Was noch im Raum stand, was wir vielleicht noch ganz kurz ansprechen könnten, wäre diese Sache mit dem Mitloggen, also was schon alles mitgespeichert wird. Da sind sich natürlich heutzutage die Provider schon uneins, beziehungsweise auch die Gerichte. Es gibt eigentlich nur eine Gerichtsentscheidung hier, vor allem aus Berlin, wo der Frau Zypris, also dem Bundesjustizministerium, untersagt wurde, hier mitzuloggen, die IP-Adressen. Aber weiter sind diese Verfahren, glaube ich, auch noch nicht, beziehungsweise das war abgeschlossen, aber es gibt eben noch andere, Google IP Analytics und sonst was, da wird natürlich eifrig gespeichert und bei den meisten Webservern auch. Da soll jetzt ja auch durch das BSI-Gesetz, also die Novelle des Gesetzes für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, sollte eigentlich auch noch quasi das freigegeben werden, ausdrücklich, dass also jeder Teledienstanbieter hier ausdrücklich noch seine, diese Daten, diese Log-Dateien mitspeichern darf. Da die Frage, wie wird dieses Thema hier allgemein auf dem Podium gesehen, mit dem Speichern oder Nicht-Speichern?
Wer hat sich dazu gemeldet?
Ich kann ja auch sagen, was ich dazu denke. Die IP-Adresse ist ein personenbeziehbares Datum, so habe ich das neulich mal formuliert gelesen, sehr schön, nicht personenbezogen zwangsweise, sondern personenbeziehbar. Und deswegen ist halt schon eigentlich die Frage ganz gut, ist denn ein Webserver, so ein Apache in seiner Standardauslieferung mit Logfiles an, überhaupt nach dem deutschen Datenschutzrecht legal? Weil dann werden im Prinzip grundlos erstmal IP-Adressen gespeichert. Ob es dafür einen Zweck gibt, muss ja die Webseite entscheiden. So. Und worauf ich noch kurz hinaus wollte, war die Idee, Greenpeace macht ja irgendwie hier Gentechnik, Lebensmittel, so ein Ratgeber mit allen möglichen Herstellern und Produkten. Da gibt es einen roten, grünen und einen gelben Button, ob die sozusagen das drin haben oder nicht. Und in die Richtung könnte man vielleicht auch noch ein Portal bauen, dass man irgendwie einfach mal sammelt, nicht nur welche Erfahrungen hat man irgendwie mit den Unternehmen, sondern auch so eine grobe Einschätzung oder Bewertung. Weil das war auch ein bisschen das, was Christian Semmler ansprach mit der Idee des Datenschutz-Icon-Sets, dass man eben die Vergleichbarkeit von Datenschutz bei Unternehmen und Dienstleistungen irgendwie erstmal herstellen kann. Und wenn wir uns dann darüber unterhalten, welche Unternehmen sozusagen das gut und schlecht machen, dann ist das ja fast wie ein Biosiegel.
Ja, also Daten.
Also zum Logging, ich habe das jetzt so als Frage verstanden. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, IP-Adressen zu locken, und das ist der Paragraph 31 BDSG, das ist die sogenannte besondere Zweckbindung, die da sagt, Daten, die ich zur Sicherstellung des Datenschutzes selbst oder zur Sicherstellung der Systemsicherheit benötige, darf ich speichern, verarbeiten und nutzen, aber eben auch nur zu diesem Zweck. Das ist die sogenannte besondere Zweckbindung. Das heißt, ich darf die Daten nicht im Nachhinein umwidmen. Die Frage ist jetzt einfach, brauche ich für einen Webserver, das ist immer so die Diskussion unter den Security-Menschen, brauche ich IP-Adressen, um meinen Webserver sicher zu betreiben? Ich meine nicht, weil diejenigen, die wirklich, da sind ja die Experten im Raum, wissen, wie man so einen Webserver hackt, natürlich nicht so doof sein werden, mit ihrer echten IP-Adresse da drauf zu gehen. Das ist die Frage, also ist das richtige Indiz dafür? Und zu statistischen Zwecken kann ich dir einfach mal durchscramblen oder pseudonymisieren oder wie auch immer. Und dann entfällt der Zweck einfach ganz schnell. Und insofern, ja, für mich ist die Frage eindeutig. Ich brauche sie nicht. Wenn jemand mir einen vernünftigen Grund nennen kann und eine vernünftige Zweckbindung, kann man darüber diskutieren. Nur ich sehe sie halt nicht, diese Zweckbindung.
Kann man zustimmen.
Ja, da sind wir uns ja wieder mal einig. Pseudonymisierung und Datensparsamkeit. Ja?
Ein Zweck würde mir einfallen, um IP-Adressen zu benutzen. Das ist aber auch der einzige, der mir dazu einfällt. Und zwar, wenn ich am Entwickeln der Webseite bin und dann irgendwelche Fehler zu finden, dann unterscheiden kann, von welchem Client kam die Anfrage. Mhm. Aber auch nur dafür.
Ja, okay. Dann kann man, wie ich jetzt gerade im Einzelnen bewerten, dann kann man darüber diskutieren, wie lange kann man die speichern, eine Woche, zwei Wochen, aber mit Sicherheit auch keine 10 Jahre, um zu sehen, wenn der in 3 Jahren bei mir mal einen User-Account anlegt, um dann rückwirkend irgendwelche Aktivitäten herzustellen, den Personenbezug herzustellen, der hat vor 4 Jahren hier auf den roten Button geklickt. Und ich meine, es ist ja, was getan wird mit dem ganzen Tracking und Google Analytics und die ganzen Schlagworte, die da kursieren. Also insofern finde ich schade, dass Google nicht da ist. Ich hätte gern über Google Analytics diskutiert, was nach herrschender Meinung der Datenschützer in Deutschland einfach illegal einzusetzen ist. Safe Harbor hin oder her. Google ist jetzt im Safe Harbor beigetreten, also diesem sogenannten sicheren Hafen, der ein hinreichendes Datenschutzniveau in den USA für die beigetretenen Unternehmen sicherstellt. Gleichwohl es fehlt einfach an der Grundvoraussetzung für einen legalen Betrieb von Google Analytics in Deutschland, und insofern hätte ich die Antworten gerne gehört, aber insofern müssen wir vielleicht aufs nächste Jahr warten.
Ja, insofern haben wir eigentlich jetzt auch eine gute Runde hier absolviert und sind wieder am Anfang angekommen. Ich würde sagen, alles weitere im privaten Gespräch, weiter brainstormen, wie Daten vermieden werden können oder wie mehr Transparenz auch in die Datenarbeitung hineinkommen kann. Ich denke, wir haben eine große Runde gemacht und einige Lösungen sind angesprochen worden, zum Teil kontrovers diskutiert, eben wie das Datenschutzaudit und solche Geschichten. Aber ich denke eben, Was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass wir differenzieren müssen und dass wir unterscheiden müssen, eben wer hier zu welchem Zweck Daten verarbeitet und dass es eben tatsächlich auch immer für die Unternehmen auch diese Zweckbindung gibt, an denen man sie festmachen kann und dass es teilweise sicherlich auch an der Durchsetzung der geltenden Bestimmungen fehlt. Und ja, ansonsten schauen wir auf den Gesetzgeber, was noch passiert mit der Bundesdatenschutzgesetznovelle. Ja, da kann man natürlich auch noch Eingaben machen an die Gesetzgeber, an die Parlamentarier. Das Ganze wird momentan noch verhandelt. Also wer sich da noch was einwünscht oder irgendwas dazu beitragen will, dann wäre jetzt aktuell der richtige Zeitpunkt. In diesem Sinne anrufen, E-Mailen, ja E-Mailen, weiß man nicht, wie weit das was bringt, aber anrufen auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit bei Ihnen und herzlichen Dank für die Teilnahme hier auf dem Podium und im nächsten Jahr dann vielleicht auch mit Google.